Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 213. Mein Name ist René und ich begrüße heute den Marvin.
Hi.
Den Grüß August des Eintracht Podcasts, den Basti.
Here comes the money.
Gute.
Den Mann, der in der Badewanne schlafen muss, der Dennis.
Ja, servus, hallo.
Und aus dem hohen Norden begrüßen wir heute als Gast den Sascha aka Ed Rebiger.
Moin, moin.
Moin, moin.
Ganz standardgemäß, ja.
Zu jeder Tageszeit.
Ich habe mal von einem Hamburger gelernt, man sagt eigentlich nur Moin. Alle, die Moin, Moin sagen, sind Schwätzer.
Da ist schon was Wahres dran, aber ich dachte, ihr kennt das vielleicht nicht und dann haltet ihr mich für einen, der viel zu wenig redet. Deswegen habe ich jetzt meinen Satz verdoppelt, meine Begrüßung.
Wenn du zu wenig reden würdest, hätten wir dich nicht in diese illustre Runde eingeladen, das sei schon mal von vornherein gesagt. Wir haben einen bunten Strauß an Themen und wir fangen mit dem ekligsten Teil daraus an, nämlich diesem Spiel vom vergangenen Wochenende, wir gegen den HSV, der HSV gegen uns oder alle gegen die Fans, das werden wir jetzt in der Runde vielleicht mal irgendwie klären. Da der Dennis sonst immer so wenig sagt, darf der Dennis jetzt mal da mal anfangen.
Oh, das ist schön, ja, okay, wunderbar. Ich hätte normalerweise unserem Gast erstmal was sagen lassen, aber gut, fange ich mal an. Ich muss wirklich sagen, ihr habt natürlich recht, es war grausam, dass wir da mal wieder keine 3 Punkte geholt haben. Nach dem Spielverlauf der ersten Halbzeit, muss ich ja wirklich sagen, war ich am Ende recht zufrieden, dass wir überhaupt noch einen Punkt mitgenommen haben. Wenn man jetzt sich eigentlich die zweite Halbzeit angeschaut hat, konnte ich zumindest meiner Meinung nach ein bisschen mehr erkennen. Auch Fragestellungen werfen sich natürlich dann auf, warum spielt ein Seferovic nicht von Anfang an? Was hat Fee geritten, einen Hasebe auf links zu stellen? Was ist da los? Ich weiß nicht. Es gibt so ein paar Situationen. Ich muss sagen, das Hauptproblem für mich war an diesem ganzen Spiel wieder, wir hatten überhaupt keine Kompaktheit im Mittelfeld. Das Problem, finde ich, ist nicht mal die Abwehr, sondern wir müssen einfach gucken, dass wir da ein bisschen mehr Stil, ein bisschen mehr Zugriff ins Spiel bekommen, auch schon an der Mittellinie, beziehungsweise die Doppel-6 muss einfach anders besetzt werden, meiner Meinung nach. Aber ja, was sagt ihr dazu?
Sascha, wie sehr hast du dich im Vorfeld gefreut, dass ihr gegen die Eintracht spielt, die ja gerade in so einem wunderbaren, desolaten Zustand ist?
Naja, dazu gilt ja erstmal zu sagen, dass egal wie der Zustand des jeweiligen Gegners des HSV ist, mein Verein immer noch in der Lage ist, da irgendwie diese Messlatte zu unterschreiten. Insofern eine momentane Tabellensituation, die nicht so überragend ist, beziehungsweise eine Schwächephase der Gegner, die hört immer mit dem Anpfiff des Spiels sofort auf normalerweise. Insofern war ich jetzt nicht besonders froh, gegen die Eintracht ran zu müssen, weil es ja eben Alex Meyer Fußballgott gibt, der gerne mal gegen uns trifft und die Statistik, die jüngste in Spielen gegen die Eintracht, auch nicht die beste ist.
Das stimmt wohl, aber zumindest in der Hinsicht scheinen wir dann doch recht konstant zu sein, was die Limitiertheit unserer Möglichkeiten angeht, oder Marvin?
Ach du, weißt du, ich hab mir, ich muss,
ja, was soll ich denn sagen? Ich hätte ganz genauso angefangen. Also jetzt hast du mich schon mal mein Intro gekriegt.
Das macht er doch des Öfteren.
Also, ja, weißt du, also ich meine, ich gucke mir das Elend hier an, ne? Ich habe mir die erste Halbzeit irgendwie zum Teil angeschaut. Das war elendig schlecht, war das. Das war grausam, es war kein Fußball. In der zweiten Halbzeit war es stellenweise ein Tick besser. Ja, wenn der Dennis hier positive Zeichen erkannt hat, dann weißt du, da kommt er mir auch vor wie irgendein Typ von Akte X, der Dinge erkennt, die gar nicht da sind. Ja, das finde ich aber ganz nett, dass der Dennis versucht, positive Zeichen zu erkennen. Aber für mich war das insgesamt vom Spiel her gar nichts. Und auch in der zweiten Halbzeit. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, wo der Kicker die 8 Torschüsse der Eintracht hergenommen hat. Also,
bitte was?
Ja, 8 Torschüsse müssen wir anscheinend gehabt haben. Ich habe kein einziger davon war mir in solcher Erinnerung, dass ich
sagen muss. Haben die da Rückpässe vom HSV mitgezählt oder was?
Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mir das erklären kann. Also für mich war das defensiv, muss man sagen, ein akzeptables Spiel. Die Eintracht stand gut. Also ich meine, wenn du was Positives herausziehen willst, dann definitiv das. Die Achse mit Abraham und Zambrano ist eine, die mir mittlerweile durchaus gut gefällt. Aber offensiv war das eigentlich ein Offenbarungseid. Ja, also, und dann ist auch nichts positiv.
Ja, jetzt hast du mir mit Offenbarungseid hast du mir jetzt den nächsten Begriff auch schon verwendet. Genau, das ist mein erster, das erste, was ich auf meinem Zettel stehen habe, ist, die erste Hälfte war tatsächlich ein Offenbarungseid. Also es war ja noch schlimmer als vorher, wo du gedacht hast, so, das ist hier, also tiefer geht's gar nicht, wir haben jetzt echt den Ground Zero langsam erreicht. Ja, du hast dann diese Verunsicherung gespürt, die die Mannschaft scheinbar jetzt die ganze Zeit schon hat und die der Trainer, wir sprechen jetzt schon mal an, der auch irgendwie nicht rausbekommt aus dieser Mannschaft, weil ich habe das Gefühl, die Eintracht spielt so, als hätten wir 14 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer oder so. Also es sieht teilweise so aus, als wären wir in derselben Situation wie Hannover. Also das ist teilweise schon echt merkwürdig. Und die Stimmung ist angespannt und ja gut, über strukturloses Spiel und alles Mögliche haben wir ja schon hier in zuhauf gesprochen. Das brauche ich mit Sicherheit nicht nochmal ausführen. Aber für mich war die Krönung am Anfang vom Spiel schon, als ich in der Straßenbahn gesessen habe und gesehen habe, dass tatsächlich Hasebe auf links Verteidiger spielt, habe ich mir gedacht, jetzt, irgendwann ist auch mal gut, Bruder. Also, es ist doch nicht zu fassen. Ich probiere jede Woche irgendwas zu finden, wo ich sage, okay, vielleicht setze ich jetzt mal vielleicht antizyklisch und jetzt fange ich an, ihn zu loben, was weiß ich was. Aber es kann doch nicht wahr sein. Wenn er schon sieht, dass er als Rechtsverteidiger nicht funktioniert. Und jetzt sage ich was Positives. Ich finde gut, Regesel scheint tatsächlich Stammspieler zu sein, was ich sehr gut finde, dass er sich jetzt, wie wir es erhofft haben, uns schnell festgespielt hat. Aber dass er dann, ich weiß gar nicht, Jagba war gar nicht im Kader, kann es sein?
Nee. Warum auch immer.
Es ist nicht zu glauben, dass er Hasebe das auch antut, ehrlich gesagt. Nicht nur uns, sondern Hasebe auch. Dass er auf rechts schon rumdeletiert, wenigstens hat er noch einen rechten Fuß. Und jetzt muss er hier quasi noch den Linksverteidiger spielen. Da hat mir dann jegliches Verständnis irgendwie gefehlt. Ja, und sagen wir es ganz ehrlich, Sascha, ihr müsst normalerweise zur Halbzeit müsst ihr 2-3-0 führen. Also.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch das, was ich bemängel und weshalb ich am Ende genauso eine Zufriedenheit gespürt habe, wie Dennis eben angesprochen hat. Wie gesagt, in der ersten Halbzeit die vielen Chancen, die der HSV für seine Verhältnisse hatte, nicht reingetan und dann musst du am Ende eben wirklich froh sein, dass du nicht noch ein oder zwei kassierst, was durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Und am Ende gehst du mit 0-0 raus. Aber wie gesagt, auf Hasebe eben nochmal, um auf Hasebe nochmal zu kommen. Ihr habt sonst links hinten den Ojibka und wen sonst?
Jagba,
okay. Ja,
und theoretisch gut. Für diese Situation hätte ich eigentlich gedacht, dass ein Eihahn mal spielen würde. Zumindest,
richtig.
Ja, entweder dann verrückt, dass Eihahn auf rechts spielt und Regesel dann auf links, meinetwegen, aber... Ja, also das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, aber einen Hasebe dann auf links zu stellen, das war wirklich wieder die Skurrilität des Tages.
Ja. Tatsächlich. Und wir müssen ihn jede Woche ansprechen, egal was ist. Radetzky hat uns auch schon wieder ein paar Dinger gerettet.
Also ja, auf jeden Fall.
Er entwickelt sich, für mich ist er mittlerweile tatsächlich echt in krasser Form und er gehört für mich auf jeden Fall mindestens zu den Top 5 Torhütern in der Bundesliga momentan. Gerade im 1 gegen 1, das sind Situationen, er wirkt gar nicht so bullig. Also ich glaube nicht, dass du als Stürmer vor ihm stehst und so eine Angst hast wie vor Manuel Neuer, weil er so ein bisschen schon so ein schlaksiger Typ ist. Aber er löst diese 1-zu-1 Situationen überragend. Also es wirkt teilweise wie ein Volleyballspieler, aber es ist wunderbar. Also ich habe, weiß ich nicht, jede Woche haben wir es jetzt gesagt, mir gefallen Regesel und Radetzky immer noch gut. Also und dann habe ich doch jetzt was Positives gesagt.
Ja, ich würde mich auch mit positiven Dingen dann auch anschließen. Und zwar, was der Dennis eben schon angedeutet hat, ist für mich hat Seferovic, als er dann eingewechselt wurde, eine ordentliche Partie geliefert. Ja, also zumindest mit Einsatzwillen und so weiter. Also das zeigt, dass es gibt positive Ansatzpunkte. Da muss man halt dranbleiben. Ne? Insgesamt war es für mich, um das Spiel jetzt nochmal so, wie sage ich, abschließend zu beurteilen, ein gerechtes Unentschieden. Du hast gemerkt, dass der HSV grundsätzlich ganz gut aufgestellt ist. Adler hat auch wieder zu einer Kontinuität zurückgefunden, die irgendwie von vor einem Jahr irgendwie schon vergessen schien. Ich meine, für uns ist es halt ehrlich gesagt, sind es zwei verlorene Punkte, weil im direkten Kampf gegen den Abstieg hätte dringend einen Heimdreier benötigt, aber verdient wäre nicht gewesen. Und ich glaube, der HSV kann einigermaßen gut mit einem Punkt leben und so muss man halt dann sagen, so war es das halt jetzt. Ne? Es war halt für die Eintracht im Endeffekt zu wenig. Aber wenn du zu Hause gewinnen willst, musst du mehr Torchancen kreieren und daran hat es gemangelt. Fabian war schlecht. Hushti war für mich an diesem Abend eigentlich nicht präsent.
Ja. Herr Furcht, die haben wir ja jetzt im Nachhinein ja die Ausrede vom Herrn Cheftrainer geliefert bekommen, dass er, da hat er ja jetzt mal einen Fehler eingestanden, er hätte ihn nicht bringen dürfen, weil er ja irgendwie krank war und mit Antibiotika da irgendwie unterwegs war. Da stellt sich ja, für mich halt auch die Frage, haben wir halt sonst keinen, der irgendwie haben linkes Mittelfeld spielen kann? Haben wir
nur 5 Spieler gekauft oder was?
Haben wir nicht
800 neue Spieler geholt? Der musste jetzt mit Antibiotika spielen, der 40-jährige Chinese. Sorry, Es ist unglaublich. Ja. Aber ich hab noch 2 Gedanken, bevor ich jetzt wieder ausflippe. Marvin zu Seferovic abschließend noch. Seferovic hat mir auch gut gefallen, dass er Einsatz wieder gezeigt hat. Und diese Reaktion, diese trotzige Reaktion, die wir befürchtet hatten, scheint ausgeblieben zu sein. Also vielleicht hat sein Berater ihm echt gesagt, Junge, beiß auf die Zähne, scheißegal, wie sauer du auf ihn bist. Und er schafft es besser als ich. Er schafft es besser als ich, nicht irgendwie sauer auf den Trainer zu sein. Und auch, weil er kann auch das Ding, er kann auch das, wenn er rüberspielt, diese eine Szene habe ich im Kopf. Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Er läuft irgendwie aufs Dings und dann links muss er, glaube ich, nur Fabian mit ins Spiel.
Der war genau, komplett frei, ganz links außen.
Dann gewinnen wir dieses Ding, ähnlich wie gegen Wolfsburg, sauglücklich. Genau. Ja, gut. Eigner muss auch abspielen, wo Meier in der Mitte steht. Das sind 2 Szenen. Wenn so ein Spiel so eng ist, musst du die nutzen. Und ich glaube, wenn die Eintracht wache im Kopf wäre momentan, aber ich glaube, in unserer Situation, da können wir dann auch nur so farben wie gegen Wolfsburg, dass so ein Ball abprallt. Aber auch geil von Seferovic fand ich, er ist ja erst in der 2. Halbzeit gekommen und hat in der Halbzeit, habe ich im Nachhinein erfahren, weil der Schweizer Nationaltrainer war das, glaube ich. War im Interview und da haben ihn gefragt und in der Halbzeit hat er gesagt, Seferovic hat mir in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen.
Kein Fehlpass gemacht.
Da habe ich mir auch nur gedacht, also ist es vielleicht wie bei Alex Ferguson und Ottmar Hitzfeld, dass der Armin Fee ihn vorm Spiel schon auf eine Flasche Rotwein eingeladen hat.
Ja, also der gute Herr Petkovic, ja, ich weiß auch nicht, wo der manchmal seine Augen hat, ja, aber zumindest waren sie nicht auf dem Spielfeld, ne?
Eindeutig, ja. Aber noch eine Sache zu dem Seferovic. Der Einwechslung von Seferovic fand ich auch wieder interessant, was Armin Fee dann später gesagt hat. Ich habe es hier nur bei HR bzw. hessenschau.de gelesen gehabt, und zwar wortwörtlich, zitiere kurz: Es ist ein schöner Beruf mit viel Leidenschaft, da gehört es dazu zu arbeiten, deshalb muss man nicht jemanden loben, der arbeitet. Hat er so viel zu diesen 45 Minuten Auftritt von Seferovic gesagt. Okay. Also was das soll, ich verstehe es nicht. Ich muss wirklich
sagen, ich verstehe es mittlerweile nicht. Fußballtrainer werden, da muss man echt nichts machen, glaube ich.
Aber dieses unnötige Öl ins Feuer gießen finde ich halt jetzt auch absolut daneben. Ne? Ich meine, am Sonntag hat ja der Hübner das einigermaßen, die Situation mit Fee und Seferovic eigentlich einigermaßen gerettet und beziehungsweise hat es versucht zu erklären, hat auch gesagt, dass der Angriff von Seferovic nicht Fee persönlich galt, sondern dass es um einen anderen Spieler ging und hat eigentlich, also Hübner hat da für mich in dem Moment einen guten Job gemacht, hat es versucht zu erklären, hat auch gleichzeitig klargestellt, dass das Tischtuch nicht zerrissen ist, dass du, dass eine Kommunikation stattfindet zwischen Manager-Ebene und auch Spieler-Ebene. Ja, aber dann kann halt auch der gute Herr Fee auch mal ein bisschen seinen Mund halten, wenn es darum geht, den Spieler wieder zu kritisieren. Man braucht das in dieser aktuellen Situation auch nicht, dass du zumindest die Spieler wieder demotivieren könntest mit dem, was du sagst, weil ehrlich gesagt gehört aktuell gar nichts in die Öffentlichkeit. Es ist wichtig genug, dass du einen internen Kreis hast, in dem du durchaus Dinge kontrovers behandeln kannst, aber wir können uns das nicht erlauben, Nebenkriegsschauplätze aufzumachen. Dafür sind wir momentan nicht gefestigt genug und Seferovic ist ein Spieler, der das Selbstvertrauen normalerweise hat, aber man muss es sich herausfordern.
Ja, kenn ich auch so.
Und ehrlich gesagt kann ich sonst zum Spiel gar nicht mehr viel sagen, denn es hat mich, als neutraler Zuschauer hätte ich irgendwie auch wirklich nach 30 Minuten umgeschaltet und hätte gesagt, ach, wisst ihr was, komm, ich habe keinen Bock mehr.
Ja, also das war schon, wie gesagt, der Herr Lost in Nippes hat mir auch irgendwann eine SMS nach einer halben Stunde, glaube ich, eine WhatsApp geschrieben, hat gesagt, ich soll jetzt mal vor die Trainerbank laufen, weil es kann dann nicht wahr sein, was da passiert. Also es ist echt, wir haben uns jetzt, ich habe das Gefühl, wir erreichen Woche für Woche. Gut, natürlich nicht immer, aber es gibt Sequenzen in unserem Spiel, wo du das Gefühl hast, es wird Woche für Woche noch schlechter. Also ich stand gegen Wolfsburg schon in der ersten Halbzeit, dann habe ich gedacht, du lebst ein bisschen, hier ist hier alles am Arsch. Und dann jetzt gegen Heiß und irgendwann hast du das Gefühl, ich weiß nicht, die Eintracht muss doch jetzt mal irgendwann den Punkt erreicht haben, wo die Spieler sich sagen, ey, scheiß halt drauf, viel schlechter können wir gar nicht spielen, jetzt lass uns doch einfach mal loslegen. Ja, hau rein.
Ja, sorry, ich wollte nur ganz kurz sagen, bei mir war es ja so, ich habe das Spiel ja auch erst im Nachhinein geschaut. Ne? Ich habe das ja zu der Zeit, war ich gar nicht am Rechnen, habe mir das im Nachhinein angeschaut. Und da muss ich auch sagen, okay, Fee hat schon nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, ja, in der zweiten Halbzeit ist es besser geworden, aber es ist halt auch, auf welchem Niveau?
Du stehst halt auch unter dem Eindruck der ersten Halbzeit. Also ich weiß nicht, was mich wieder nach dem Spiel auch wieder gestört hat. Gut, den Rest besprechen wir bestimmt später noch, aber ganz kurz, was mich nach dem Spiel gestört hat. Oder was auch, was du eben gesagt hast, Hübner im Doppelpass, wie er Fee verteidigt hat, so von wegen, ja, er hat das mit Seferovic aus einer ersten Emotion rausgesagt, er hat das nach dem Spiel aus einer ersten Emotion rausgesagt, aber gleichzeitig wird den Fans diese erste Emotion gar nicht zugestanden. Also für Fee ist es scheinbar eine Entschuldigung, wenn es aus der Emotion raus passiert, aber für die Fans, wenn es unmittelbar nach dem Spiel ist, scheinbar nicht. Also die Fans müssen direkt schon in der Halbzeit reflektieren, zu sagen, ja gut, weiter geht's kämpfen. Und ich finde trotzdem, dass die Mannschaft unterstützt wurde. Also ich weiß es nicht. Ich hab's schon mal getwittert. Ich glaube, am Sonntag wird sehr, sehr interessant, weil ich glaube, dann werden die Verantwortlichen sehen, was wirklich aufgeheizte Stimmung ist, weil so habe ich es noch nicht empfunden. Die wurden nach dem Spiel ausgepfiffen, von meiner Meinung nach zu Recht, genauso wie in Köln. Und ja, wir spielen hier Fußball. Ich weiß gar nicht ganz genau, was diese Herren, die sind alle schon lange im Amt. Fee hat viele Spiele, Hübner ist schon lange dabei, Bruchhagen auch. Diese Verwunderung, die ist mir unbegreiflich, ehrlich gesagt. Also mir ist unbegreiflich, wie dieses Thema, und wir werden es mit Sicherheit gleich nochmal ausführlich behandeln, aber wie dieses Thema überhaupt aufgemacht werden konnte. Aber der Rest wird komplett ignoriert. Es gibt viel, viel andere Baustellen. Ich habe jetzt gehört, irgendwo habe ich ein paar Zeilen gelesen, dass es auch irgendwie echt Gerüchte um Undiszipliniertheiten in der Mannschaft geht, dass vor dem Augsburg-Spiel durchgefeiert wurde, dass die Südamerika-Fraktion viel, viel feiert, Seferovic auch, dass Fee überhaupt das ganze Ding nicht mehr im Griff hat, weil er lange Zeit die Zügel zu locker gelassen hat und es ihm entglitten ist und dann diese Masche von wegen, ich schreie jetzt rum, hat auch nicht funktioniert. Das sind alles so Sachen, darum würde ich mich kümmern. Aber ich würde mich nicht darum kümmern, die Fans anzukacken. Und ja gut, ich werde jetzt nichts mehr dazu sagen, wir werden es bestimmt später nochmal sagen, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr kurios, weil meiner Meinung nach, Marvin, wir haben es letzte Woche, glaube ich, auch schon mal besprochen gehabt, wenn du die Eintracht als Produkt siehst, und ihm auffällt, dass das Produkt stagniert. Ich sage dir ganz ehrlich, das einzige der Unique Selling Point von dem Produkt Eintracht sind die Fans. Die Eintracht hat sonst nichts. Die Eintracht hat nichts außer die Fans. Die Eintracht hat eine Integrationsfigur, Alex Meyer, der keine drei Sätze sprechen kann und der jetzt mit Sicherheit nicht der unfassbar charismatischste Typ ist, dass man sagen kann, er ist auch außerhalb des Platzes eine Identifikationsfigur, mit dem du irgendwie, einen Draw hast, sag ich mal, wo du sagst, hier, das Star Power, das zieht irgendwas. Und es ist unfassbar einfach teilweise, was passiert.
Wollen wir trotzdem noch mal kurz das Spiel abhaken, würde ich sagen. Also, dass wir uns nochmal um die letzten HSV-Punkte kommen, können wir, denke ich, die Causa Fee wird definitiv noch eine ausführlichere sein. Du hast da eben schon gute Punkte genannt. Darauf sollten wir auf jeden Fall auch nochmal zurückkommen. Aber jetzt nochmal kurz zum Spiel HSV. Jetzt haben wir natürlich jetzt auch jemanden hier. Sascha, für dich als HSV-Fan, wie ist denn die aktuelle Lage? Wie beurteilst du die Situation des HSV gegenwärtig? Bist du zufrieden?
Ja, zufrieden trifft's. Klar freut man sich, wenn man immer nochmal den einen oder anderen Punkt mehr geholt hätte, ist aber nicht so. Und im Vergleich zu den beiden Saisons davor spielen wir einen leicht verbesserten Fußball und der Glaube an die Truppe, dass sie wirklich punkten kann, ist doch ein bisschen größer geworden. Man geht etwas entspannter in die Spiele rein. Es werden mehr Tore geschossen als in der Saison zuvor. Und es werden auch weniger kassiert. Wie gesagt, wir punkten einfach mehr. Wir stehen jetzt bei 27. Wie gesagt, der Tabellenplatz, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind 10. Der ist mir aber auch gar 12. nicht so wichtig. 12. sind wir. Ist in Ordnung. Wichtig ist eben der Abstand zu Platz 16. Aus meiner Sicht seit einiger Zeit gucke ich da doch sehr verstärkt drauf und der ist mir im Moment groß genug, klar. Also es sind noch eine Menge Spiele zu spielen, aber im Grundsatz müssen natürlich die unten stehen, die Punkte erstmal aufholen. Und wenn dann ab und zu...
Ist es denn für so eine Truppe, die ihr momentan habt, auch wirklich förderlich, dass ihr, also das meine ich im positiven Sinne, dass ihr gar nicht auch jetzt so großartig reinrutscht, ne? Denn durch die letzten Jahre, wo es immer sehr gefährlich wurde, dass ihr jetzt euch jetzt auf einem 12. Tabellenplatz mit 27 Punkten schon bewegt, das lässt die Truppe auch relativ frei aufspielen, ne? Also ich habe jetzt im Gegensatz zu der Eintracht nicht das Gefühl gehabt, dass ihr jetzt nur mit dem Kopf denkt.
Nee, also ich glaube, ja, genau. Ich glaube, dass sich da gewisse Automatismen eingespielt haben in den Abläufen, auch wenn wir weit davon entfernt sind, sagen zu können, dass das jetzt eine eingespielte Supertruppe ist. Mhm. Überhaupt nicht. Aber sie haben eine gewisse Sicherheit auf dem Feld. Wenn die ersten zwei, drei Fehlpässe kommen, dann werden nicht gleich die Köpfe in den Sand gesteckt, sondern sie versuchen es trotzdem weiter, das Spiel anzugehen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie jetzt gestärkt aus den sehr, sehr späten Erfolgserlebnissen der letzten beiden Jahre immer herausgegangen sind und sagen, ja, wie gesagt, das macht uns stärker. Keine Ahnung, sie sind routinierter, habe ich das Gefühl, und sie punkten regelmäßig, immer für ihre Verhältnisse natürlich. Und insofern, ja, sie stehen meines Erachtens ganz gut da. Es hätte auch deutlich schlechter sein können.
Ja, ja. Aber hier genau zeigt sich ja ein Gegensatz zur Eintracht, ne, wo du dann wirklich siehst, im Gegensatz zum HSV, die einigermaßen souverän spielen. Bei der Eintracht habe ich das Gefühl, dass jeder über den Pass nachdenkt, ob das jetzt richtig oder verkehrt ist, oder? Wie seht ihr das?
Ja, auf jeden Fall. Also was bei der Eintracht tatsächlich passiert, ist teilweise ist schon echt erschreckend. Also jetzt, klar, wir haben viel gemeckert, aber es ist teilweise echt erschreckend, wie krass diese Verunsicherung echt sein muss. Also wie krass das sein muss, weil wir haben ja echt keine Graupenmannschaft. Also wir haben ja echt jetzt nicht zu sagen, die können es nicht. Und ich finde der HSV, was man beim HSV sieht, ich finde zum Beispiel, ich halte Labbadia zum Beispiel auch nicht unbedingt für den allerbesten Trainer. Aber was er, glaube ich, der Mannschaft vermittelt, ist dieses Brust raus und dieses von wegen, wir haben vielleicht teilweise an gewissen Stellen begrenzte Mittel, aber wir kämpfen uns hier irgendwie den Arsch ab. Und ich finde, das sieht man beim HSV teilweise. Und das ist das, was uns komplett fehlt. Also wir sind vielleicht, ja, vielleicht sind wir sogar spielerisch auf demselben Niveau von dem Spielermaterial her, aber der HSV hat vielleicht auch gestählt durch die letzten schweren Jahre, keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei der Eintracht so ein, ja, aber ich habe das ja schon, keine Ahnung, ich glaube, ich habe das am vierten Spieltag oder so schon mal gesagt. Da habe ich mich dann verbabbelt, aber im Endeffekt, die Eintracht hat echt keine Killer auf dem Platz einfach. Und das zieht sich, wenn ich nach dem Spiel eigener im Interview sehe, dann würde ich ihm gerne eine Capri-Sonne geben. Also, so, oder ja, ich weiß es nicht ganz genau. Und Meier ist ja ähnlich und ja, das ist so, ich kann das ganz schwer beschreiben. Wir haben ja die Situation gehabt, dass wir gemerkt haben, als wir gegen Darmstadt verloren haben, dass der Einzige, der mal irgendwie wenigstens ein paar gerade Aussätze sagt, dass es Stendera war. Und es ist im Endeffekt so. Und dann der Trainer kann
scheinbar
auch
nicht. Und so eine Kante wie La Soga, ja?
Ja, vielleicht tatsächlich. Also wo der Marvin letzte Woche unterbrochen wurde, wo ich es weitergeführt habe mit Medojevic, so ein Spieler, wo man sagt, okay, der schaut schon so, als wenn der Horizont irgendwie nicht allzu weit wäre, dass er nicht so nachdenken kann einfach, dass er sich gar keine Gedanken macht. So Typ Podolski. Und ich glaube, mit Regesel haben wir einen ähnlichen Spieler. Ja, vielleicht haben wir zu viele Grübler einfach.
Doch, das glaube ich schon.
Also in der jetzigen... Mit den
Grüblern. Vielleicht ist unsere Mannschaft einfach zu intelligent.
Gell? Zu schlau. Ja,
also dieser Logik würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt folgen, aber im Moment sind die halt alle einfach zu verkopft.
Also
genau, verkopft ist das auf jeden Fall. Das ist doch perfektes Wort einfach, ja. Danke.
Genau, das ist genau der Punkt. Das merkst du, wie gesagt, als perfektes Bild dieser ganzen Verkopftheit, um es nochmal aufzunehmen, wirklich Aigner, der sich da viel zu viele Gedanken macht, ja eigentlich einer der besten Spieler der Frankfurter Eintracht normalerweise sein sollte, aber er steht eigentlich sinnbildlich für die Krise, die momentan bei der Eintracht auf jeden Fall im spielerischen Bereich herrscht, und andere lassen sich zum Teil davon anstecken, und dann siehst du halt, dass offensiv überhaupt nichts funktioniert. Und das ist halt ein Punkt, der, und jetzt können wir eigentlich schon fast das HSV-Thema, denn ich glaube, wir können noch lange über das 0-0 rumreden, aber ich glaube, es hat kaum einer wirklich noch was. Oder René, sehe ich das falsch?
Alles fein, alles fein.
Ja. So, jetzt kommen wir nämlich eigentlich schon zum nächsten Thema, denn wer oder wie kann denn dieses Problem, dieses verkopfte Problem eigentlich gelöst werden? Hast du da einen Ansatz, Dennis? Weißt du da? Was würdest du machen?
Also ich muss wirklich sagen, wir haben da schon länger ja drüber gesprochen. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal tatsächlich einen Psychologen, Sportpsychologen hier anstellen, der mal ein bisschen da von der Seite kommt. Denn ein Fee, dessen Aufgabe das eigentlich ist, sind wir ja uns alle, denke ich, einig, dass er es nicht kann. Und dementsprechend sich da Hilfe holen müsste, meiner Meinung nach. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, es ist so ein bisschen das Problem, ich habe das vorhin schon versucht, so ein bisschen anzusprechen, wir brauchen einfach mehr Kompaktheit. Und die Kompaktheit ist bei uns insbesondere meiner Meinung nach das Problem auf der Doppel-6. Ein Stendera, der sehr weit vorne ist, ein Russ, der sehr spielerisch, ja, wie sagt man so schön, begrenzt limitiert. Ist. Limitiert, ja. Danke. Ja,
danke, Marc.
Da haben wir wirklich ein Problem. Ich muss wirklich sagen, ich würde da gerne mal einen Eihahn spielen sehen, denn dem traue ich wirklich viel, viel mehr zu als einem Russ. In Stendera, wir brauchen natürlich was Kreatives nach vorne. Eventuell müssen wir aber auch in der Situation jetzt sagen, okay, wir müssen dieses Gesamtkonzept ein bisschen umstellen. Stendera noch ein bisschen nach vorne, vielleicht dann Fabian mal raus, wie auch immer, und noch eine zweite Doppel-6. Wir brauchen hinten diese Sicherheit, die Kompaktheit, einfach mal ein, zwei Spiele auch in derselben Zusammensetzung zu spielen. Da reden wir ja auch schon lange drüber. Diese Wechselerei, ein Hasebe dann wieder dahin, wenn er mal vorher ein ganz gutes Spiel gemacht hat oder wie auch immer. Es ist ein Schrott, ein System, was sich niemals einstellt. Spielen kann, musst einfach hier ein bisschen mehr Ruhe reinbringen und wenn du mal zwei Spiele dann zu null spielst und dann schießt du halt vorne kein Tor, dann ist es halt so, gerade aber gegen so einen Gegner wie Schalke oder ich weiß gar nicht, was jetzt das übernächste Spiel ist,
Berlin.
Wenn wir da mit einem Punkt rausgehen, sind wir uns doch alle einig, das wäre schon auf jeden Fall mal psychologisch ein Erfolg, dass es noch funktioniert. Und dann kannst du langsam auch wieder aufbauen nach vorne, dann geht auch mal. Dann musst du eben ein bisschen mehr Konterfußball spielen. Die Spieler können es ja normalerweise auch. Natürlich kannst du dann keinen Huschti gebrauchen, aber dann muss halt jemand anderes spielen. Also ein Gasinovic oder ein, ich weiß nicht, Seferovic, wie auch immer. Es ist natürlich so ein bisschen das Problem, wenn uns hinten die Kompaktheit fehlt, beziehungsweise insbesondere auf der Doppel-6 die Kompaktheit fehlt, denke ich, haben wir immer das Problem, Lücken dann hinten rauszuspielen in der Abwehr, ist dann eigentlich kein großes Problem. Da kann die Abwehr so gut sein, wie sie will. Auch die Abwehr von FC Bayern, wenn da die Doppel-6 Schrott ist, kriegt auch hinten dann die Tore, weil sich Lücken auftun, da brauchen wir uns nichts vorzumachen, dann geht einfach nichts. Und nach vorne sehen wir ja, wenn die Mitte fehlt, haben immer alle Angst, dann orientieren sich doch wieder alle etwas weiter nach hinten, funktioniert nicht. Also Nummer 1 Sportpsychologe, Nummer 2, wir brauchen eigentlich eine andere Doppel-6 als das, was hier momentan spielt. Wie seht ihr das?
Ja, was ich noch finde, ich finde, dass die Verantwortlichen Armin Fee jetzt nicht unbedingt rausschmeißen sollen, da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen, aber sie sollten ihn zumindest mal ins Gebet nehmen, weil er macht teilweise Sachen, die können nicht wahr sein. Also die machen die ganze Situation, die ihr schon vertragt, ist nur noch schlimmer. Also er geht auf verunsicherte Spieler sowieso los, dann geht er auf die Fans los, er bringt Hektik rein und ich finde, die Aussage, die er nach dem Spiel getroffen hat, die ist an Dreistigkeit gar nicht mehr zu überbieten gewesen. Also dieses von wegen, wenn die Fans meinen, wenn es dir nicht gefällt, dann sollen die bitte zu Hause bleiben. Und das war für mich so das Letzte, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's. Also das ist fast schon für mich eine Abmahnung wert, zu sagen, das ist vereinsschädigend. Das ist nicht mehr im Verhältnis. Und wir haben Bruno Hübner im Doppelpass erlebt. Ich habe das Gefühl gehabt, Bruno Hübner, der hat die ganze Zeit das Kinn gezittert, dass er gleich anfängt zu flennen. Er war völlig irgendwie, er hat die ganze Zeit probiert, diese Situation zu löschen. Er hat auch die ganze Zeit, und ich habe den Vergleich schon bei Twitter gebracht, er hat Armin Fee so verteidigt, wie ich meinen besten Freund, wenn er betrunken Scheiße baut. So von wegen, ich weiß, dass mein bester Freund Scheiße gebaut hat. Ich probiere das aber so moderat wie möglich, dass alle Seiten sich beruhigen. Wenn ich gehe dann zu dem anderen Typen und sage, ey Bruder, lass ihn in Ruhe, der ist besoffen, geh weiter, alles gut. So in der Art. So verteidigt er ihn. Und ich weiß ganz genau, dass er auch weiß, dass das, was Fee macht, nicht funktioniert. Weil Fee ist dermaßen dünnhäutig, wo ich mir denke, mit all dieser Erfahrung, die er hat und mit seiner angeblich so jovialen Art und verschmitzt lächeln und bla bla bla, dieser merkwürdige Heel-Turn, den er vor ein paar Wochen gemacht hat, der steht ihm überhaupt nicht. Und er macht's nur noch schlimmer. Und ich habe mich jetzt wieder einigermaßen beruhigt, aber ich war echt nach dem Spiel, ich war krass sauer. Ich war krass sauer, weil man ist ja auf dieses Spiel sauer und wir haben uns in den Wochen davor schon beschwert, dass die Fans angegangen wurden und dann, das hatte dann quasi, damit hat es seinen Höhepunkt erreicht. Wo ich mir gedacht habe, das kann der nicht mehr ernst meinen. Es kann nicht wahr sein, dass er sich erdreistet, so eine erste Halbzeit hinzulegen und nach dem Spiel zu sagen, ja, ich kann die Pfiffe nicht verstehen. Die Leute sollen doch zu Hause bleiben. Es gibt ganz viele Leute in dem Stadion, die bezeichnen dieses Stadion als ihr Zuhause wahrscheinlich sogar. Und die Leute werden auch noch da sein, wenn Armin Fee schon lange nicht mehr da ist. Also soll er, ganz ehrlich, es tut mir leid, es tut mir auch, sorry, I'm not sorry, er soll die Schnauze halten, Punkt. Was will der denn? Der soll einfach dann sollen die Verantwortlichen zu ihm sagen, Armin, wir ziehen die Saison mit dir durch, aber bitte sei still jetzt. Kümmere dich um die Sachen, für die du als Trainer verantwortlich bist. Und wenn ich im Doppelpass hier schon fast Herpes kriege, weil ich Thomas Berthold zustimmen muss und weiß ich nicht, eine Therapie danach machen muss, weil ich ihm dreimal zustimmen musste. Weil die ganzen Sachen, die bei der Eintracht teilweise schieflaufen, dass Undiszipliniertheiten da sind, dass Spieler verunsichert sind, bla bla bla, da hat Berthold genau das Richtige gesagt. Es tut mir leid, ich muss ihn tatsächlich zitieren, auch wenn ich ihn lieber als Zumschwätzer hätte. Aber er hat gesagt, dafür ist ein Trainer auch verantwortlich. Und Armin Fee, abschließend, bevor ich mich jetzt hier wieder im Kopf und Kragen rede, abschließend, ich war bei meinem Sportradio zu Gast zum Rückblick auf das Spiel, auf den Spieltag. Da wurde mir tatsächlich in die Sendung unvorbereitet ein Interview nach dem Spiel mit Armin Fee eingespielt, wo er quasi die Situation erklärt und diese bla 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 bla. Und er erzählt, ja, das ist halt Abstiegskampf. Im Abstiegskampf, da sind halt die Mannschaften alle verunsichert und da kann man eigentlich auch gar nichts machen. Wo ich mir dachte, ja gut, kann man eigentlich schon, weil Hoffenheim hat es ja scheinbar gezeigt, die haben sogar ein Spiel gedreht. Aber kann man ja nichts machen. Und ja, und dann hat der Reporter ihn nach den Zukunftsaussichten gefragt und dann sagt er, ja, es wird ja wohl so weit, es wird wahrscheinlich so weitergehen. Hahaha, da lacht er noch. Ganz ehrlich, wenn ich daneben gestanden hätte und ein Äppler zu viel gehabt hätte, ich hätte ihm einfach eine Schelle gegeben. Es tut mir echt leid, weil da geht die Dreistigkeit, die erreicht für mich da ein Maß, die ist nicht mehr erträglich. Er sagt, diesen Satz von wegen, wir sollen zu Hause bleiben, und dann lacht er sich noch kaputt, so von mir, das wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Ja, warum? Weil ich auch gar nicht weiß, was ich machen soll. Er soll jetzt einfach ganz normal, ich mache jetzt einen Abschlusssatz, er soll jetzt seine Arbeit machen und nicht mehr labern, Punkt.
Also ich kann dir grundsätzlich ja nur zustimmen, denn was er gesagt hat, ist im Endeffekt am Rande der absoluten Frechheit. Das ist für Fans einfach ein Schlag ins Gesicht. Das muss man mal so sehen. Bevor ich jetzt auch gleich noch ein bisschen weiter aushole, wollte ich Sascha fragen, wie betrachtet man denn das, was er gesagt hat im hohen Norden? Hat es auch Wellen geschlagen? Oder ich meine, ihr kennt ja den Fee. Ist das eigentlich für euch eher Usus?
Ich glaube, der ist rausgeflogen, hat er mir eben geschrieben. Oder hat er eben?
Er ist rausgeflogen. Dann frage ich ihn nachher noch.
Okay, genau. Ihr kümmert euch darum, ich sammle ihn mal wieder ein.
Gut, dann versuche ich wieder zurück zu dem Thema zu kommen, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Die Frage, die ich mir stelle, könnte der Satz von Fee eventuell so gewollt sein, um den ganzen Hass, den ganzen Druck auf sich selbst zu projizieren und damit von der Mannschaft zu nehmen?
Meinst du, das ist so seine Art, sich vor die Mannschaft zu stellen, indem er dann...
Richtig.
Ich kann aber echt sagen, das hat so Mourinho-Style, habe ich auch kurz gedacht. Aber dann macht er es trotzdem falsch. Wenn es so gewollt ist, ist es trotzdem der falsche Move, weil er trotzdem in gewissen Teilen auch immer auf die Mannschaft losgegangen ist. Wenn er es so machen würde, wenn er sagen würde, ich bin euer Papa und ich schütze euch, dann hätte er andere Sachen nicht gemacht. Also ist es quasi, es passt nicht zusammen, was er tut. Ich hatte den Gedanken, genauso wie du, Marvin, ich habe gedacht, das ist so ein Mourinho-Move, ich ziehe jetzt diesen ganzen Unmut auf mich, aber dann passt der Rest seiner Handlung passt für mich nicht dazu. Weil er verteidigt ja die Mannschaft auch nicht. Also er geht ja meistens auch auf die Mannschaft los. Also er sagt ja auch, die Qualität reicht nicht. Und das ist ja alles so Sachen. Also da hakt es mich an der Stelle.
Also das heißt, er ist für dich nicht stringent genug. Wenn, dann hätte er es von Anfang an so machen müssen.
Entweder
aber jetzt
oder.
Also plötzlich,
entweder genau. Oder. Also er ist erst der gute Laune-Onkel, der hier gute Stimmung im Sommer reinbringt. Dann ist er plötzlich hier der Grantler. Und jetzt ist er plötzlich der Mourinho. Also er hat irgendwie, keine Ahnung, er hat alle durchleben. Vom Gute-Laune-Bär zum Mourinho, zum Werner Lorand. Weiß nicht, alle Panini-Bildchen bei sich zu Hause durchgeguckt. Gucken, wer nächste Woche ist. Vielleicht kommt er mit Brille zum Training und sagt, er ist jetzt Tuchel. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, was er jetzt vorhat. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber meiner Meinung nach, was für einen Gedanken ich kurz hatte, aber gut, es war vielleicht aus der ersten Wut heraus, aber ich will ihn trotzdem mal nochmal nachhinein in den Raum werfen. Mit diesen Aussagen, die er schon seit Wochen auch trifft, und mit diesen Aussagen, wo es in der Hinrunde schon angefangen hat, wo er plötzlich sagt, ja, wir können nur drei hinter uns lassen, hier ist alles doch nicht so toll und die Fans nerven mich und ja, bla bla bla. Vielleicht hat er selber echt keinen Bock mehr. Vielleicht hat er gemerkt, okay, scheiße. Was du nämlich gesagt hast, Marvin, letzte Woche, dass er quasi sein eigenes Denkmal hier auch ein bisschen ansägt. Weil er, wie gesagt, an die Zeit, was du gesagt hast, an den Armin, an den erinnere ich mich gerne, wie er die Fahne geschwenkt hat in Bordeaux, vielleicht merkt er tatsächlich gerade, oje, das war ja doch nicht so eine gute Idee von mir. Will aber natürlich nicht denselben Move machen, den er schon in Stuttgart gemacht hat. Also das ist ja quasi, weil dann ist er verbrannt. Wenn er Armin Fee jetzt wieder hinwirft, oder hingeworfen hätte, dann wäre er komplett als Trainer verbrannt und er würde sich natürlich die Abfindung entgehen lassen. Vielleicht will er tatsächlich rausgeworfen werden, weil wie man hört, gibt es ja die ersten Gerüchte, dass es die nicht mehr alle Verantwortungsträger hinter ihm stehen. Gut, aber also ich habe ja gesagt, ich habe es aus der ersten heraus.
Ja gut, aber okay. In so einem Move, um sich rauswerfen zu lassen, dann gleichzeitig halt auch noch dem Verein und der Mannschaft dann so mit irgendwie mitzunehmen, indem man dann einfach sich durch solche Äußerungen und nicht nur sich selbst auf das Abstellgleis bringt, sondern dann halt auch noch der Mannschaft. Also
habe ich ja gesagt.
Nee, das würde ich nicht tun. Also da kann er wahrscheinlich eher hingehen und einem Harry seinen Streuselkuchen wegessen, da ist er auch weg vom Fenster, ja.
Lass mich auf halber Strecke mal das Thema trotzdem aufnehmen, auch das, was der Basti gesagt hat. Lass mich nicht so weit gehen und sagen, dass er denkt, dass er rausgeworfen wird, aber theoretisch könnte man es doch insofern reininterpretieren, zu sagen, vielleicht hat er selber für sich festgestellt, dass über die Saison hinaus es hier kein Wirken mehr bei der Eintracht gibt. Und dementsprechend kann er solche Sätze, wie er sie jetzt am Freitag gebracht hat, natürlich bringen. Wenn er eh weiß, dass über die Saison hinaus das für ihn auch hier keine Zukunft mehr hat, dann ist es natürlich für ihn ein leichtes, dann sowas zu sagen. Und dann, also, keine Ahnung, könnten wir zumindest drüber nachdenken. Ist der Sascha eigentlich jetzt wieder da?
Der ist wieder da.
Der ist wieder da. Dann nehme ich jetzt meine Frage von vorhin auf, die du leider nicht mehr gehört hast. Und zwar wollte ich eigentlich nur sehen, Sascha, wie sieht man eigentlich die Äußerung von Fee eigentlich im hohen Norden? Ich meine, ihr habt ja eure eigenen Erfahrungen mit dem guten Armin. Was sagst du zu dieser Äußerung? Siehst du das ähnlich fragwürdig wie die ganzen Eintracht-Fans, die sich ein bisschen echauffiert haben?
Also welche Äußerung jetzt konkret, die mit den Fans?
Genau, dass die Fans doch zu Hause bleiben sollen. Wenn sie hier alle pfeifen, sollen sie auch zu Hause bleiben.
Ja, was soll ich sagen? Also ich bin nie ein großer Fee-Fan gewesen. In der Saison, die er bei uns war, weiß nicht, da hat er sich nicht gerade ein Denkmal gesetzt, was unter anderem natürlich auch mit der unsäglichen Derby-Niederlage zusammenhängt. Ich finde, das hört sich jetzt doof an, aber Armin Fee ist im Grunde kein richtiger Trainer in meinen Augen. Also es ist mehr so, es ist ein ganz smarter Mann wahrscheinlich und im Privaten ist er bestimmt ein sympathisches Kerlchen, aber irgendwie scheint er mir immer, weiß nicht, fehl am Platze zu sein irgendwie, keine Ahnung.
Fehl am Platze.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also er scheint immer so ein bisschen unglücklich zu sein und eigentlich wäre er lieber ganz woanders und macht auf mich nicht den Eindruck, als ob er da wirklich mit größtmöglicher Motivation da sein Tageswerk begeht irgendwie. Und wie ich eben schon gehört habe, also er vermittelt auch mir den Eindruck, als ob er irgendwie eingesehen hat, das ist hier irgendwie alles nichts mehr für mich. Und wie alt ist er denn jetzt? Jetzt muss ich mal kurz überlegen, das ist jetzt Mitte 50. Vielleicht sagt er sich auch, ach Mensch, weiß nicht, gehe ich halt 10 Jahre früher in Rente und spare mir den ganzen Käse hier.
Ja, also gespart hat er sich ja auf alle Fälle. Insofern ist das kein Problem. Ne? Ja, aber Leute, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Machen wir Fee oder G?
Keine Ahnung. Das ist ja, im Endeffekt hast du letzte Woche auch schon gesagt, das ist halt auch, ja, was sind die Alternativen? Also was sind die Alternativen?
Du bist alternativlos. Du hast
nicht ich weiß nicht, ich hatte unter der Woche, ja gut, ich war ein bisschen aufgebracht noch, aber ich hab zum Kollegen gesagt, wenn wir es irgendwie schaffen, Lucien Favre zu holen, dann laufe ich nackt über einen eisernen Steg und das kündige ich jetzt hier an. Und sollte das tatsächlich passieren, dann werde ich es machen. Wir können es gerne filmen, das ist mir scheißegal. Weil es für mich die einzige Lösung, die ist unrealistisch, das weiß ich, sonst würde ich so einen Wetteinsatz nicht anbieten. Gerade bei den Temperaturen. Und gerade wegen meinem schlechten Stoffwechsel, den ich schon mal angesprochen habe. Aber es ist gut. Ich höre, was ich oft höre, ist Alexander Schur. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, er ist vielleicht ein guter Motivator, aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob er der Trainer ist, der hier ein Spielsystem implementieren kann, was ich mir wünsche.
In der Situation zumindest nicht, den verbrennst du ja auch im Endeffekt.
Das wäre jetzt eine weiß ich Situation. Gar nicht. Weil viel schlechter kann es ja nicht werden. Ich glaube, für ihn wäre es eine gute Situation einzusteigen. Weil die Sache ist die, spielerisch kann es hier nicht schlechter werden. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, der Alexander Schuh ist jetzt hier, jetzt ist zwar Motivation da, aber das Spielsystem ist scheiße, du kannst ein Haus nicht noch mehr anzünden, wenn es brennt. Also Feuer ist Feuer.
Aber Alex Schur hättest du auch die Möglichkeit geben müssen, bei den Transfers vorher mitzureden und so weiter. Die Situation, ich finde, Marvin hatte auch damals recht, als er gesagt hat, ich glaube, es war letzte Woche, du hast gesagt, es ist erstens alternativlos, zweitens, wenn wir einen Trainerwechsel gemacht hätten, hätte man eigentlich zur Winterpause machen müssen. Das ist, du musst dem Trainer die Möglichkeit geben, mitzureden bei den Transfers. Er hätte vielleicht auch die ein oder andere Sache nochmal gesagt, den Spieler kannst du gar nicht gebrauchen, dafür holst du nochmal an der Stelle ein. Das ist das ist jetzt alles Mist, das wäre jetzt alles Frickelwerk. Und ich muss auch sagen, ich bin überhaupt kein Freund davon, jetzt nochmal so eine Kurzschlusshandlung zu machen, insbesondere mit Schuhe, der mir wirklich leid tun würde, denn es bleibt immer ein Makel übrig. Klar, du hast recht, er kann jetzt nicht viel falsch machen und er könnte vielleicht ein bisschen motivieren, und dann gewinnt er mal zwei Spiele und am Ende steigen wir dann trotzdem ab und dann heißt es, naja gut, ja, Alex, schade, ja, dann guckst du doch nochmal, war vielleicht doch nicht der Richtige. Du hast immer einen Makel weg, das gefällt mir an der Stelle gar nicht, weil ich, ist für mich jemand, der in Zukunft auf jeden Fall eine Rolle spielt, aber in einem viel ruhigeren Gewässer eingesetzt werden.
Ja, ich darf mal einhaken.
Das Ding hier läuft fast über.
Ja, lass mich genau da mal einhaken. Ich habe ja in der letzten Woche gesagt, ist zu spät für alle Träne. Schuhe habe ich ja ein bisschen ausgenommen, weil er die Mannschaft ja kennt. Ne? Also ich habe gerade gesagt, bis auf Schuhe, der vielleicht der natürlich die Entscheidung nicht mitgetragen hat, aber zumindest die ganzen Spieler kennt, weil er mit denen ja schon einigermaßen zusammenarbeitet. Ich sehe aber auch Schuhe jetzt als nicht als Optimallösung insofern an, denn der hat ja selbst Probleme mit der U19. Die muss er erstmal einen Schuss bekommen, beziehungsweise sind momentan ja am Abstiegsplatz, aber Platz 10 ist jetzt auch nicht so grandios. Also auch da hat er ja eigentlich selbst was zu tun. Wir sehen einfach, dass wir in einer keine optimalen Lage sind. Der Bastian hat natürlich recht, wenn du einen Trainer ganz großer Couleur theoretisch bekommen könntest, ja, dann würde man vielleicht noch darüber nachdenken. Da würde ich sogar mich auch einsichtig zeigen. Aber Favre ist im Endeffekt nicht zu bekommen. Denn Rafael Benitez bekommst du wohl auch nicht, ja?
Ja. Sampaioli vielleicht noch.
Ja, und weißt du, und dann alles andere, seien wir mal realistisch, ist schwach und nicht uns helfen. Ja,
aber will ich vielleicht auch noch was dazu
sagen. Korkut, Keller.
Vielleicht hat der Hamburger
vertippt. Ja, Slomka, Rösler, Kunjajic, das sind alles Trainer, mit denen könntest du vielleicht eine Saison anfangen, aber zwischen der Saison, Sascha, was wolltest du sagen?
Ja, ich sag jetzt was ganz Gemeines, und zwar die Eintracht erinnert mich ein bisschen an den HSV in der letzten Saison. Ja. Das ist deswegen stelle ich mir die Frage, wäre denn ein so großer Motivator wie Alexander Schur es offenbar ist, wirklich so fehl am Platz? Also denn was die letzte Saison beim HSV gezeigt hat, dass in der damaligen Situation Bruno Labbadia genau der Richtige war. Ihr hattet vorhin gesagt, dass sich die Eintracht so ein bisschen in Strudel spielt nach unten, die Köpfe hängen und jeder hat Angst vor dem nächsten Pass, der eventuell wieder nicht ankommt, und da braucht es doch eigentlich einen Motivator, der den Jungs immer wieder einbläut, ihr könnt mehr, als ihr euch im Moment zutraut. Und wie gesagt, ich kenne den Trainer Schur nicht, das gebe ich zu. Aber wenn ich höre, er ist ein Motivator, dann ist das vielleicht in dieser Situation jetzt im Moment besser als ein qualitativ hochwertiger Trainer wie Favre, der womöglich zu einem späteren Zeitpunkt dann vielleicht nochmal ein Thema würde. Aber ein Trainer wie Favre jetzt, der, ich sag mal, an einem Konzept arbeitet und der vielleicht 8 bis 10 Wochen braucht, um ein Konzept zu installieren, den sehe ich als ungeeigneter als einen, der jetzt wirklich wie früher Christoph Daum und wie gesagt bei uns eben Bruno Labbadia jetzt eben so ein bisschen Feuer unterm Hintern macht.
Das sehe ich ein bisschen anders, muss ich wirklich sagen.
Was bei Schur vielleicht gut wäre, dass wir diese Problematik, die wir gerade haben mit der Unruhe im Umfeld, die wäre, glaube ich, komplett weg. Also ich glaube zum Beispiel, dass wenn er kommen würde, er würde, glaube ich, den Spielern trotzdem in der Lage sein zu vermitteln, hier, das ist Eintracht Frankfurt. Das ist eine geile Stadt, das ist ein geiler Verein, wir haben geile Fans, jetzt kämpft wenigstens für den Kram. Und vielleicht könnte er einfach diese Blockade im Kopf lösen und dass die Brust rausgeht. Von der spielerischen Weiterentwicklung spreche ich jetzt nicht, aber er könnte auf jeden Fall wieder Einheit hier reinbringen. Dann wären zumindest diese Nebenkriegsschauplätze wären meiner Meinung nach weg, weil jeder Spieler fängt bei Null an. Er könnte in der Mannschaft mal eine Ansage machen, hier Jungs, so funktioniert's nicht. Er war selber ein Spieler, der, glaube ich, auch gut Stimmung in die Mannschaft bringen konnte. Also er wäre, glaube ich, schon ein wichtiger Mann. Also ein Kabinenspieler, sage ich mal. Und er könnte vielleicht tatsächlich die Stimmung in der Mannschaft und im Umfeld besser machen. Und spielerisch könnte er meiner Meinung nach nicht viel schlechter machen. Also wäre es für mich, ich will noch abschließend dazu sagen, für mich wäre ein Trainerwechsel jetzt momentan, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich fordere ihn jetzt sofort, weil wir haben alle Pros und Kontras schon abgewägt. Aber die Sache ist die, das muss man trotzdem Woche für Woche entscheiden. Weil die Sache ist nämlich, sollten wir jetzt gegen Schalke sang- und klanglos 0-3 zu Hause verlieren, was nicht unrealistisch wäre, und in Berlin auch nochmal, dann kommt irgendwann für mich der Zeitpunkt, wo du sagst, ja okay, jetzt ist es so akut, jetzt müssen wir den sowieso wechseln. Also ich gebe Fee auf gar keinen Fall, ich werde seinen Rauswurf jetzt nicht fordern, ich schreie es auch nicht. Aber ich muss trotzdem sagen, Das muss ich in 2-3 Wochen nochmal überdenken, je nachdem, was passiert, weil wir spielen dann, sagen wir, verlieren jetzt die nächsten 2 Spiele, was nicht unrealistisch ist, weil das sind 2 bessere Mannschaften als wir. Dann spielen wir aber zu Hause gegen Ingolstadt. Und ich sag mal so, wenn das dann plötzlich nach einer halben Stunde 0-1 steht, dann ist meiner Meinung nach der Zeitpunkt gekommen, wo die Stimmung wirklich kippt, und dann bin ich gespannt, wie die Verantwortlichen das dann empfinden, weil dann brennt hier die Hütte. Und dann müsste man ihn meiner Meinung nach auch entlassen. Also ich würde nicht sagen, das ist alternativlos, die Saison mit ihm zu beenden, weil es immer darauf ankommt, was die nächsten Wochen passiert. Und dann wäre für mich mangels Alternativen, weil ich bin von Schuhe nicht 100% überzeugt, aber mangels Alternativen und genau diese Aspekte, die der Sascha eben gesagt hat, das sind auch meine Gedanken, die mich dafür zu verleiten würden, zu sagen, okay, es ist vielleicht nicht die Optimallösung, aber für die jetzige Situation ist es in Ordnung. Vorausgesetzt, Armin Fee verliert die nächsten 2-3 Spiele. Das ist dazu, und das ist jetzt abschließend dazu. Und jetzt darf der Dennis wieder weiter reden.
Nee, du hast völlig recht, auf jeden Fall, obwohl es natürlich dann wirklich knapp wird, wenn du jetzt noch 3 Spiele abwartest. Da ist natürlich dann wirklich das Schiff am Sinken. Was ich eigentlich dazu sagen wollte, im Endeffekt ist doch die beste Motivation, wenn du dir wieder Sicherheit holst. Und die Sicherheit bekommst du über funktionierende Automatismen und funktionierende Systeme im Endeffekt. Mhm. Und das haben wir momentan beides nicht. Die sind so verunsichert, es ist ein Stückelwerk, es ist wirklich, ach, ich guck mal, ich habe einen Ball, oh je, ist überhaupt keiner frei, wow, was mache ich jetzt? Und so wirkt das ja. Ach, hau ich den Ball einfach mal nach vorne. Das ist Mist. Da merkst du, dass die kein Selbstvertrauen mehr haben, kein Selbstbewusstsein mehr. Einen Trainer jetzt zu holen, der dann auch nicht Automatismen einübt oder einen Systemwechsel vornimmt oder verschiedene Systeme auch einspielen lässt, die der Mannschaft entsprechend funktionieren, denn die Spieler haben ihre Stärken, und ein Fee versucht denen halt Sachen aufzuzwängen, wie einem Hasebe auf Linksaußen. Das ist kein Linksaußenverteidiger. Kannst du den 1000-mal spielen lassen, er wird nie ein super Linksaußenverteidiger. Aber ist eine andere Sache. Auf jeden Fall musst du jetzt gucken, dass du den Spieler entsprechend das System zumindest so anpasst, dass die sich auch wohlfühlen. Du musst gucken, dass Automatismen da sind. Und dann, wenn du jetzt nämlich nur einen Motivator holst, der denselben Kack wieder spielen lässt, dann funktioniert das 2-3 Spiele. Ja. Ja, gewinnen wir vielleicht auch mal eins oder spielen knapp gegen Schalke, was weiß ich. Und dann, aber das ist dann schon schwierig. Dann ist diese Motivation Dennis, schon wieder verflogen. Ne? Dann ist schon wieder, Dennis, ach, naja. Ja, nee, sag.
Nee, sag ruhig, fertig. Ich bin jetzt gleich ein.
Es ist im Endeffekt nur, ich muss wirklich sagen, wir brauchen hier im Endeffekt jemanden, und deshalb muss ich dann sagen, eigentlich lieber ein Favre als ein Schur, denn er kann diese Automatismen spielen lassen. Er sagt dann, okay, ich habe hier ein paar junge Spieler, lass ich die spielen. Ich sehe, dass die heiß sind. Ich sehe, dass die über die Flügel nochmal kommen. Ich sehe, dass da Lust ist. Klar macht das vielleicht auch ein Schur, weiß ich nicht. Traue ich ihm aber eigentlich so von der Art, wie man zumindest, was man jetzt gesehen hat mit der U19 und was du denkst, weiß ich nicht, ob das dann wirklich so funktioniert. Es ist fraglich. Du hast völlig recht, dass wenn wir jetzt 3 Spiele noch verlieren sollten, ist die einzige Option noch einen Schur zu machen, weil er die Mannschaft zumindest ein bisschen kennt und die Abläufe. Aber im Prinzip musst du wirklich sagen, normalerweise müssten Armin Fee jetzt sagen, okay, es tut mir leid, ich kann's nicht, ich brauche einen Systemtrainer, der hier noch herkommt, der die Leute Systeme macht und das Automatismen gelernt bekommt. Wird er natürlich nie machen, aber das ist normalerweise ist das die Optimallösung. Aber gut, ist natürlich schwierig.
Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, was du sagst, stimmt, aber die Sache ist die, ich glaube, die Situation ist eine andere, weil diese Saison ist schon verloren, egal was jetzt noch passiert. Die Saison ist verloren und wir werden uns diese Saison spielerisch nicht mehr weiterentwickeln. Nee. Und ich glaube zum Beispiel, dass für den Fall, den wir jetzt haben, brauchen wir tatsächlich nur noch einen Motivator, weil wir werden auf gar keinen Fall mehr ein Spielsystem kriegen. Wir haben das jetzt 24 Spiele oder wie viel jetzt gespielt sind, haben wir es nicht hinbekommen. Das werden wir jetzt auch nicht mehr schaffen. Und Armin Fee wird es erst recht nicht schaffen, weil er hat jetzt so lange rumgebastelt. Er wird jetzt in den nächsten 3 Spielen, wird ihm jetzt plötzlich nicht die Erleuchtung kommen. Und ich glaube zum Beispiel, ich würde auch gerne spielerische Weiterentwicklung sehen und Automatismen, aber ich befürchte, dass das gar nicht mehr möglich ist. Und da würde ich dann sagen, gut, da kommt wieder Schuhe ins Spiel, wo ich sagen würde, dann will ich wenigstens eine Mannschaft und ein Umfeld, was komplett zusammensteht, weil das kann dann. Und wenn wir dann 2-3 Spiele nur mit Standards und Motivation gewinnen, weil die Brust oben ist und irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Fans irgendwo hinfahren und irgendwie dieser Spirit da ist, dann haben wir die Saison gewonnen und dann müssen wir im Sommer neu schauen.
Der Vorteil,
im Sommer in Favre kommen.
Der Vorteil bei Schur fände ich halt auch, dass du halt auch die Story einfacher machen kannst und du dann nicht diesen Hannover Fronzek Reloaded Moment hast, dass du dann nachher dich genötigt fühlst, irgendeinem Trainer einen Vertrag zu geben, nur weil er dich vorm Abstieg bewahrt hat.
Ja, also sowieso ist es, das ist der eine Punkt, und zum anderen hast du natürlich auch im Vorschalten einen Vorteil, denn du kannst im Endeffekt, du musst Fee nicht komplett rauswerfen. Du kannst eigentlich das zumindest die ersten paar Tage erstmal intern walten lassen und kannst sagen, wir wollen jetzt Schur näher dazu holen, mit seinen Erfahrungen im Abstiegskampf und auch in wichtigen Spielen der Eintracht kann er uns helfen, du kannst es besser verkaufen. Du kannst eigentlich sofort Schur nach vorne ziehen und kannst sagen, er arbeitet jetzt eng mit Armin Fee, kannst also Fee vielleicht nur zumindest die erste Zeit niedrigschwelligere Arbeit machen lassen und ohne, dass du jetzt hier einen Trainer rauswirfst und so weiter und so fort. Also du könntest, wenn du dahingehend geschickt arbeitest, hier schon einen Wechsel vonstatten gehen lassen, ohne halt großartig, oh, jetzt haben wir den gefeuert, jetzt geht's darum, sondern einfach ohne großartiges Brimborium schnellstmöglich zielgerichtet arbeiten. Ja, okay, aber zumindest.
Aber ich habe eine ähnliche Situation. Ich weiß nicht, ob der Sascha uns das bestätigen kann, aber ich glaube, eine ähnliche Situation war in Hamburg mit Fee auch, wo am Ende Fee wirklich kurz vorm Ende war und wo ihm gesagt wurde, hör mal zu, bleib hier, moderier das bisschen, aber lass mal den Önning alles machen, weil der hat ja scheinbar mehr Ahnung vom Fußball als du, was dann am Ende auch in die Binsen gegangen ist, aber vielleicht ist es echt ein Modell, was der Marvin eben gesagt hat, was hier gangbar wäre, wo man sagt, okay, wir verlieren alle unser Gesicht.
Galt als Kopf dahinter oder als graue Eminenz oder was immer, wie immer man das nennen möchte, hat sich aber auch irgendwie als Luftpumpe dann irgendwie herausgestellt.
Habe ich auch
als eine super Lösung. Aber.
Ich glaube, ihm hat es auch an Antrieb gefehlt. Also bei Önning habe ich mal gehört, dass er irgendwie Trainer werden sollte und ein Konzept vorlegen wollte, was er dann einfach irgendwie verschwitzt hat und völlig
ist er wohl nicht Papiere zugekommen oder so, ich weiß es nicht.
Also, er ist nicht zugekommen,
noch,
genau.
Musste noch philosophieren über irgendwas, ich weiß es nicht.
Genau, dann hat er wahrscheinlich mit Armin Fee den richtigen Trainer gehabt. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube zum Beispiel, was bei Schur wäre, ich glaube, Schur hätte auf jeden Fall von seiner Arbeitsethos hätte er auf jeden Fall, ich glaube, er hätte richtig Bock, ehrlich gesagt. Er hätte richtig Bock. Und ja, es wäre natürlich ein Risiko, genauso ist ein Risiko mit Fee zu machen. Das Problem ist natürlich, es gibt kein Konjunktiv, es gibt nur eine Lösung. Wir werden nie wissen, was wäre, wenn. Also von daher können wir eigentlich froh sein, dass wir hier immer nur meckern dürfen und uns nicht entscheiden müssen, weil ich wüsste es nicht. Ich wüsste nicht ganz genau, was jetzt zu tun ist. Und ich habe aber auch leider das Gefühl, dass die Eintracht-Verantwortlichen das auch nicht wissen. Weil ich glaube zum Beispiel, dass die Eintracht-Verantwortlichen, die wollen Fee behalten, weil sie ihm ja gesagt haben, er hat damals, als wir im Europapokal gespielt haben, auch eine schwierige Saison, hat er überstanden. Er hat ja so viel Erfahrung angeblich. Ja, er wird von selber nicht mehr gehen, weil das kann er sich nicht erlauben. Dann wäre er, glaube ich, noch unglaubwürdiger als so schon.
Ja.
Das heißt, im Endeffekt entscheidet die Mannschaft das. Der Einzige, der das entscheidet, ist tatsächlich die Mannschaft. Und die Mannschaft hat es damit in der Hand, wie sie sich die nächsten drei Spiele präsentiert. Und wenn die Mannschaft sich gut präsentiert und wir holen irgendwie 4 Punkte aus den nächsten 3 Spielen, dann wird er bleiben. Dann werden wir vielleicht die Klasse sogar halten. Wenn nicht, dann haben wir tatsächlich große Probleme, weil Hoffenheim kommt jetzt auch nochmal, Bremen kann auch immer mal irgendwie eine Serie starten und dann sind wir und Hannover die zwei Mannschaften, die direkt absteigen, das sage ich euch.
Ja, ich will aber trotzdem nicht nur 4, sondern ich will 5 Punkte aus den nächsten 3 Spielen und gar keine Niederlage mehr. Das muss jetzt wirklich das Ziel sein. Da will ich auch nochmal drauf zurückkommen, was der Dennis gerade gesagt hat. Es war nämlich ein sehr guter Einwand, dass er gesagt hat, wir müssen im defensiven Mittelfeld kompakt stehen. Ja, das muss vielleicht auch jetzt wirklich dieser Ansatz sein, dass du sagst, okay, jetzt alle weg von dem Palar. Wir müssen jetzt einfach sehen, dass wir in der Mannschaft einigermaßen kompakt stehen, dass die Leute sich Selbstvertrauen holen, das ist wichtig und ich glaube, um nochmal auf das andere zu kommen, dass das Tischtuch zwischen der Mannschaft und dem Trainer ja nicht kaputt ist. Also das ist zumindest das Gefühl, was ich eigentlich habe. Basti, du hast eben was anderes angedeutet. Also mein Gefühl war ja die ganze Zeit, Tischtuch nicht zerschnitten, deswegen musst du nicht in letzter Konsequenz sagen, der Trainer muss jetzt hier gehen. Du hast aber anderes angedeutet.
Meinst du zwischen Trainer und Verantwortlichen?
Ja, nee, du hattest ja gemeint, dass es viel Feierei und so weiter gibt, also von den Dingen, von denen ich nichts mitbekommen habe bislang. Und das lässt ja dann doch eher darauf schließen, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft gar nicht mehr so gut ist.
Ich glaube auch nicht, dass es mehr so gut ist, weil ich glaube, die Mannschaft hat ihm übel genommen, genau was die Fans ihm jetzt übel nehmen, hat, glaube ich, die Mannschaft das ähnlich aufgenommen, was man so hört. Also immer unbestätigte Sachen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich bin jetzt, ich habe keine Telefonnummer, also außer von Alexander Schuh, der sich nicht mehr meldet. aber was man so hört, sage ich mal. Ich glaube, die Mannschaft hat das. Weil der Armin Fee ist ja auch gegen die Fans geturnt, sage ich mal, um jetzt in der Wrestling-Sprache zu bleiben. Und der ist ja genauso vorher in der Hinrunde schon nach dem Ausspiel zum Beispiel gegen die Mannschaft geturnt. Und die haben ja auch gesagt, ja, mal zu, die Qualität reicht nicht. Und ich glaube, dass die Mannschaft ihm das übel genommen hat, weil die Mannschaft genauso sieht, okay, hör mal zu, das ist trotzdem nicht nur unsere Schuld, weil du trägst mit deinen Wechseln und mit deinen Sachen auch dazu bei. Und ich glaube, dass die Mannschaft ein ähnliches Verhältnis hat zum Trainer wie wir zu ihm, zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie, du bist jetzt noch da, wir müssen gucken, dass wir es hinkriegen. Aber wir wären auch, glaube ich, nicht so unglücklich, wenn du jetzt weg wärst. Weil Armin Fee, was, glaube ich, Armin Fee immer ausgezeichnet hat, als Spieler, aus Spielersicht, dass er ein angenehmes Arbeitsklima schafft. Ansonsten, das hat vielleicht an gewisser Stelle über die ein oder andere taktische Defizit irgendwie, konnte man darüber hinwegsehen, weil man sich dann manchmal in so einen Flow gespielt hat und dann ist Fußball ja auch teilweise Zufall, was ich jede Woche sage. Und dann kann man auch mal irgendwie so wie gegen Wolfsburg 3-2 gewinnen und dann moderiert er das gut. Aber das hat Fee ja komplett aufgegeben. Und jetzt hat Fee, für mich hat Fee gar keine Qualität mehr jetzt. Weil er ist ein unauthentischer Nörgler, der tatsächlich, und ist, der wirkt auf mich tatsächlich sehr dünnhäutig und ich weiß nicht, was für private Probleme er hat, wenn er sich immer und immer wieder zu solchen Aussagen hinreißen lässt. Und das, was mir so ein bisschen Erleichterung gibt, zu sagen, dass ich doch nicht in so einem Tunnel bin, weil ich probiere es echt jede Woche zu reagieren und zu gucken, was er gut gemacht hat. Und ich habe ja auch schon ein paar Sachen gesagt, dass er Regesel gebracht hat und alles. Aber wir hören aus Hamburg ähnliche Sachen. Ich höre aus Stuttgart ähnliche Sachen. Der Herr Lostin Nippes ist auffassungslos, was bei der Eintracht los ist. Also es ist ja nicht so, dass wir hier alleine sind und dass die ganze Welt sagt, hier, seid doch zufrieden. Sondern ich glaube, an dem, was wir sagen, vielleicht stelle ich es auch manchmal übertrieben da. Ich rede mich natürlich auch manchmal in Rage und mache meine dummen Scherze und alles gut. Aber ich glaube, die Grundtenor meiner Kritik und unserer Kritik, der ist nicht falsch. Ich glaube, der ist tatsächlich nicht falsch, weil es zeigt sich jede Woche. Und diese Dünnhäutigkeit, die er jetzt an den Tag legt, macht ihn für mich nur noch angreifbarer, weil er ist dann überhaupt nicht mehr souverän. Er verliert dann komplett alles, was ihn ausgezeichnet hat. Diese Erfahrung und Ruhe reinzubringen und so ein bisschen zu sagen, ja, das verliert er komplett, er hat sich jetzt anstecken lassen und jetzt ist er für mich komplett, ehrlich gesagt, jetzt ist er für mich komplett wertlos. Er ist für mich komplett wertlos geworden, als er angefangen hat, dieses komische Zeug da zu machen, weil wie sein Abstiegskampfmodus aussieht, habe ich ja gesehen. Also es hat ja so ausgesehen, wie wir in Hannover gespielt haben, gegen Bayern, komplett hinten reinstellen und vorne hilft der liebe Gott. Was ihm in der Winterpause in seinen, er ist halt launisch. In der Winterpause hat ihm das dann doch nicht mehr gefallen. Jetzt haben wir gemerkt, es funktioniert doch. Jetzt müssen wir wieder umstellen. Jetzt müssen wir doch wieder kompakt stehen. Also dieses Hin und Her, was er so zeigt, das ist keine Ahnung. Ich habe bei ihm echt das Gefühl, dass er teilweise echt irgendwie, ja, okay, hat teilweise echt ab und zu ein Hangover, wo er dann tatsächlich, dann ist er mal so drauf, dann ist er am nächsten Tag so drauf, dann ist er so drauf. Und du kannst ja als Spieler, kannst du dich gar nichts mehr einstellen, ehrlich gesagt.
Okay, aber wir müssen ja jetzt versuchen, damit zu arbeiten. Denn egal wie es ist, wir können den Trainer nicht feuern, wir können ihm auch nicht, wenn wir am Sonntag
ja,
Aktion zeigen. Ja, aber was ist denn da jetzt genau? Nehmen wir mal Sonntag. Was ist denn da jetzt der Ansatz? Also ich will, sollen wir jetzt schon davor pfeifen? Sollen wir danach pfeifen? Was weiß ich? Nee, also für mich
ist das meinte ich daheim gar bleiben sollst, da hast du doch gehört.
Das meinte ich gar nicht. Ich pfeife im Stadion auch nicht. Wir müssen am Sonntag ignorieren, was Fee sagt und uns darüber im Klaren sein, worum es geht. Es geht um die Eintracht. Wir müssen diese verunsicherte Mannschaft, egal warum die jetzt verunsichert ist, müssen wir bis zur letzten Minute unterstützen. Und wir können nach dem Spiel immer noch pfeifen. Das ist meine, oder in der Halbzeit von mir aus auch, aber nicht während dem Spiel. Keine Spiele auspfeifen, die bedingungslos unterstützen, damit hier die Klasse gehalten wird. Aber trotzdem im Hinterkopf behalten, dass Armin Fee trotzdem, bei mir ist er unten durch, sowieso schon. Der war schon die ganze Zeit nicht wohlgelitten, aber jetzt ist er bei mir komplett unten durch. Und ich will, dass er einfach das hält. Und mir ist es egal. Von mir soll er auch erst schaffen, weil ich weiß, dass er irgendwann weg geht. Er ist irgendwann weg, dann ist wieder alles für mich gut. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt als Fans unser Ego zurückschrauben und sagen, gut, der hat uns zwar angezählt und die Verantwortlichen haben gesagt, die blöden Fans und selbst Ansgar Brinkmann ist es aufgefallen, dass es unverhältnismäßig hier ist und hat das geschrieben auf seiner Facebook-Seite. Aber das müssen wir alles runterschlucken, weil wir müssen im Endeffekt die Klügeren sein, zu sagen, ey, hier geht's trotzdem nicht um uns als Fans, wir dürfen jetzt hier nicht die beleidigten Leberwürste spielen und sagen, die wurden angegriffen, dann bleiben wir halt zu Hause oder wir supporten nicht, sondern wir werden die Mannschaft unterstützen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir merken, es geht gar nichts mehr. Und wenn es dann 3-0 für Schalke steht, dann werde ich mit Sicherheit auch überlegen, ob ich mitpfeife oder Armin rausrufe oder zumindest dann nach dem Spiel irgendwie meinen Unmut kundtue, weil ich will trotzdem, dass die Verantwortlichen sehen, dass ich nicht zufrieden bin, auch wenn ich 90 Minuten angefeuert habe. Und die nicht denken, ja gut, jetzt ist hier die Einheit in der Stadt, weil ich bin gegen den Trainer und das bleibt jetzt auch so, weil er geht mir dick auf den Sack. Er hat es jetzt echt verschissen. Ich habe es immer wieder probiert, irgendwie zu sagen, gut, vielleicht schaffen wir das und das und wir haben uns akzeptiert. Aber mit seinen Aussagen, die er jetzt getroffen hat, ist er für mich am Rande der Tragbarkeit, ehrlich gesagt.
Okay. Und jetzt nochmal, um das, was ich eingangs eigentlich besprochen habe, ranzukommen, wir sind schon wieder komplett hier, naja. Und zwar wollte ich eigentlich nur darauf hinaus, dass, was du ja ursprünglich auch gesagt hast, dass es jetzt hier eine Einheit geben muss. Genau das sagt ja zum Beispiel auch die, das finde ich, die Fern- und Förderabteilung finde ich interessant, dass die ein offizielles Statement abgegeben haben, was durchaus ungewöhnlich ist. Ne? Die haben jetzt in ihr, bei Facebook haben die auch geschrieben, liebe Eintrachtler, liebe FUFA-Mitglieder, aus aktuellem Anlass möchte sich der Vorstand der Fern- und Förderabteilung an Sie wenden. Die Fans und die Mitglieder sind das höchste Gut von Eintracht Frankfurt. Der Zusammenhalt darf deshalb nicht durch unbedachte Äußerungen der Verantwortlichen gefährdet werden. Was wir in dieser schwierigen Phase der Saison brauchen, ist nicht nur gegenseitiger Respekt, sondern auch Geschlossenheit und bedingungslose Unterstützung. Nur so kann das große Ziel Klassenerhalt gemeinsam erreicht werden. Lasst uns alle Kräfte bündeln. Was ein Schlag ins Gesicht für die vorher geäußerten Aussagen von Fee. Also ich glaube, das ist deutlicher kann man es als Verein eigentlich kaum sagen, oder?
Ja.
Also das finde ich, ist eine krasse Aussage. Vielleicht sehe ich das nur so, aber dass du im Endeffekt sagst, unbedachte Äußerungen von Verantwortlichen, das ist schon mal eine deutliche Sprache. Aber ich sehe es grundsätzlich genauso. Wir müssen sehen, dass wir zu diesem Spiel irgendwie positiv gehen, und das bringt auch alles nichts. Denn klar ist die Lage ernst, aber die ist halt auch noch nicht brutal ernst. Also es ist noch nicht so, wir sind noch nicht Hannover, ja. Du hast ja gesehen, was es bringt, wenn du sinnloserweise einen Trainer entlässt, der nicht viel besser ist, auch nur ein Mittelklasse-Trainer, dann schau dir Hannover an und unter Schaf kein einziges Spiel gewonnen. Ja, also so kann es halt auch laufen. Und Fakt ist, die Lage ist ernst, aber müssten wir auch mal an der Zeit sein. Und jeder muss mal sein Wakeboard hier von der Welle der Empörung weglenken und mal wieder positiv denken. Weil nur negativ bringt uns ja auch nicht weiter.
Nee, vor allen Dingen müssen diese persönlichen Eitelkeiten müssen rausgenommen werden, wie aus jeder Diskussion. Wir hatten das schon so oft mal, wenn wir immer wieder ins Politische abgedriftet sind. Ja. Es muss einfach rational jetzt sein. Worum geht's? Die Eintracht soll nicht absteigen. Was muss man da machen? Unterstützen. So.
Alle zusammen.
Dann geht's auch nicht darum, ob ich was gegen den Trainer habe, weil dieser Verein Eintracht Frankfurt ist viel, viel größer als wir alle. Der ist größer als der Trainer, der ist größer als jeder einzelne Fan. Und im Endeffekt, was die Eintracht ausmacht, ist trotzdem einfach dieser Verein und diese dazugehörigen Fans. Und ich habe mich, um wieder ein bisschen in Stimmung zu bringen, gestern habe ich mir 12 Minuten nochmal das Video aus Porto angeschaut. Und darum geht's, ganz ehrlich. Ich habe gestern fast echt angefangen zu flennen. Darum geht's einfach. Es geht darum, dass die Spieler gefeiert werden, dass die Fans. Es geht um Frankfurt, es geht um die Eintracht, es geht um viel, viel mehr als um diesen Rotweinsäufer. Sorry. Es geht einfach um mehr. Und am Sonntag, ja. Gegen Schalke. Schalke ist auch ein ekliger Verein. Also von daher, Sonntag muss Vollgas geben. Fertig.
Was sagt denn der Mann aus dem hohen Norden dann? Im hohen Norden trinkt man ja bekanntlicherweise weniger Rotwein.
Ach, ich trinke alles, was mir vorgesetzt wird. Du.
Erstmal eine gute Einstellung.
Ja, yeah, du darfst wieder sympathisch, sehr sympathisch, ja.
Meine Meinung genau wozu, weil ich hatte eben technische Probleme und ich will eins vorausschicken, soll ich jetzt gleich wieder rausfliegen, denn ich möchte mich schon mal vorher verabschieden und sagen, wie viel Spaß es mir schon gemacht hat, egal wie lange ich jetzt auch drin bin. Aber ich habe eben aus technischen Gründen leider so 1-2 Minuten verloren wieder. Also meine Meinung wozu genau?
Zu dem, wie wir uns jetzt am besten auf das kommende oder auf die kommenden 2 Spiele, weil wir haben ja jetzt englische Woche, da ist ja jetzt nicht so viel Luft dazwischen, konzentrieren sollten, weil. Ja.
Also die Einstellung, das, was Basti eben gesagt hat, ist hervorragend, genauso sollte es sein. Während der 90 Minuten, ich sag mal, bedingungsloser Support. Ich kenne das aus Hamburg, dass gern auch schon nach dem 6. Fehlpass gepfiffen wurde, weil es immer nach 10 Minuten auch immer noch nicht 3-0 stand, egal gegen wen gespielt wurde, bin ich kein Freund von. Also wie gesagt, dieser Support innerhalb oder während des Spiels ist Gold wert und ist eine ganz, ganz tolle Einstellung. Aber genauso toll finde ich eben auch, was er eben danach gesagt hat, der Verein soll auch schon wissen, dass man eben nicht zufrieden ist. Und wenn sie dann eben nur den Support sehen, 90 Minuten, und es am Ende trotzdem 3-0 steht, dann darf man als Fan eben auch seine Unzufriedenheit äußern. Und das soll man auch. Also insofern macht das mal genau so. Und ich hoffe eben, dass es nicht dazu kommt.
Ja. Und genau das ist aber trotzdem der Ansatzpunkt. Du kannst ja ruhig deinen Unmut äußern. Und ich finde, dass das generell penalisiert wird hier, dass du pfeifst nach dem Spiel, finde ich auch totaler Unsinn. Denn du bezahlst ja irgendwo auch Geld dafür. Ja, du kannst keine Leistung zwingend ungefähr erwarten, aber trotzdem muss man dann die Möglichkeit haben zu sagen, hier, das war scheiße nach dem Spiel. Während des Spiels finde ich es auch kontraproduktiv, denn das schon verunsicherte Spieler verunsichert das noch weiter. Die Spieler müssen ja eigentlich in den 90 Minuten die Chance haben, Fehler zu machen. Denn wenn Fehler schon so bestraft werden, dann stellen sie das Spielen komplett ein. Also das dürfen wir nicht einreißen lassen. Du musst denen die Möglichkeit geben, aber danach kannst du natürlich schon, wenn was scheiße lief, kannst du schon pfeifen. Das ist das gute Recht. Danach gehst du daheim, bist sauer und dann ist auch gut. Was ich aber überaus kritisch finde, ist die Tatsache, dass jetzt hier in einem Kommentar letztens angesprochen wurde, wurde sich komplett auf die Seite von Fee gelehnt, um es mal so zu sagen, und dann wurde gesagt, die Leute, die heute pfeifen, sind auch genau die gleichen, die Pyros anzünden. Ja, also dieser Versuch einer Analogie ist total hirnrissig.
Ja, nee, aber das ist die Abwehrreflexe. Das hat ja schon Züge von Alfred Draxler und Franz Beckenbauer, also wie die ihn verteidigen teilweise. Also ganz ehrlich, das ist ja eine Frechheit. Was ich aber befürchte, Marvin, also ich habe ja jetzt gesagt, wie ich es sehe, aber was ich befürchte durch die Aussagen, durch seine Aussagen, die Armin Fee getätigt hat, befürchte ich trotzdem, dass am Sonntag viel Druck auf dem Kessel ist. Der meiner Meinung nach, wenn es unglücklich läuft, nicht in der Halbzeit oder nicht nach dem Spiel sich entlädt, sondern teilweise vielleicht schon während dem Spiel. Ich glaube, dass viele Fans trotzdem jetzt erst richtig sauer sind, die sind richtig sauer, und ich glaube, dass viele Fans, weil es gibt ja auch diese Gerüchte, dass es am Sonntag sein Schicksalsspiel sein kann, sage ich jetzt bewusst. Und ich glaube, dass viele Fans, ehrlich gesagt, dass viele Fans darauf hoffen werden und das auch vielleicht sogar schon während dem Spiel kundtun werden, indem sie nicht unbedingt vielleicht die Spieler auswerfen, aber zumindest Armin rausrufen. Aber da muss ich auch sagen, ich fände es nicht gut, ich habe eben gesagt, wie ich die Sache sehe, aber meiner Meinung nach könnte er sich darüber auch nicht beschweren.
Weil das wäre zumindest eine nachvollziehbare Reaktion.
Er hat den Spiritus hingestellt. Wenn irgendein Chaot kommt und den anzündet, dann trägt er zumindest eine Teilschuld.
Das ist wahrscheinlich rechtlich jetzt nicht ganz korrekt, aber...
Gut, aber wir sind ein Stadion, keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die halten das Stadion für einen rechtsfreien Raum, von daher. Aber das sind nicht nur Fans, wie wir gesehen haben. Kurzer Cliffhanger für später, für die Dummschwätze. Es gibt auch Brandstifter an der Seitenlinie.
Gut, kann man drüber streiten, ne? Ist halt so eine Sache. Aber wie gesagt, dass hier so eine Analogie hergestellt wird, dass alle Fake-Kritiker auch gleichzeitig die Leute sind, die irgendwie Pyrotechnik entzünden, dass ja viel zu viel Kritik an Fee geübt wird. Was habe ich gelesen? In den sozialen Netzwerken, wo du immer total anonym bist. Also meine Güte, da müsst ihr vielleicht mal ein Social Media Seminar besuchen, weil ganz so anonym ist man da nicht. Guckt ihr an, wie viele rechte K.O. in der letzten Zeit aufgrund der Volksverhetzung angezeigt werden. Finde ich vollkommen richtig so, aber so ganz anonym sind sie nicht. Und man muss auch mal die Kirche hier auch da im Dorf lassen, nur weil jetzt Kritik nicht unbedingt von der Zeitung geübt wird, sondern aus den sozialen Medien heraus, heißt es nicht, dass sie per se unberechtigt ist. Das sollte dem einen oder anderen Schreiberling vielleicht auch mal einleuchten. Nur mal als Beispiel, nur weil sie eine sehr positive Sicht auf Fair haben, heißt es nicht, dass ihre Sicht die einzig gangbare ist. Kann man sich mal drüber Gedanken machen. Ansonsten nur den Einwurf. Ich kann das momentan nämlich auch nicht leiden, dass auf alles geschossen wird, was anderer Meinung ist. Ne? Aber gut,
vor allem das nur irgendwelche dazu. Kommentare, das ist doch eigentlich völlig irrelevant. Also es ist doch, Fee hat doch keinen Twitter-Account, wo irgendwie ein Shitstorm unter irgendeinem,
weiß ich nicht. Gar nicht. Und der tut er auch gut dran, das würde ich auch.
Das braucht doch kein Mensch lesen. Also weder die Eintracht-Verantwortlichen noch, also es ist jetzt nicht bekannt, dass irgendwie auf der Eintracht-Facebook-Seite irgendein riesen Shitstorm losgebrochen wäre. Ist mir zumindest nicht bekannt, ich schaue da auch jetzt nicht so unbedingt rein, aber unser kleinstes Problem. Wenn wir die Sachen im Stadion sprechen, Pfiffe kann man dann, das kann man so oder so sehen, ich habe ja gesagt.
Ja, aber Pfiffe gibt es halt auch schon seit Jahrzehnten im Stadion, das ist jetzt auch nichts Neues.
Es ist im Verhältnis zu dem Social-Media-Kram, ist das da will ich da sogar probieren, noch einen Ansatz zu finden, ob das ein Problem ist. Aber ganz ehrlich, es reicht jetzt auch. Es reicht sowohl von der Presse als auch von den Verantwortlichen, sich mit diesen Sachen aufzuhalten, weil der größere Mist passiert bei allem anderen auf dem Platz und wie die Mannschaft sich zeigt. Und ganz ehrlich, wenn ich höre, wie das teilweise tatsächlich in dieser Mannschaft Undiszipliniertheiten sind, weil Fee am Anfang diese Zügel zu locker gelassen hat und was ich auch schon wieder gehört habe, was wir auch in seiner letzten Saison hier hatten, dass teilweise angeblich nicht genug intensiv genug trainiert wurde.
Das finde ich krass.
Das finde ich richtig krass, weil den Fehler hat er schon mal gemacht. Mhm. Und wenn er das jetzt wieder, wenn das wieder sich bewahrheiten sollte, dann reicht es auch mal, weil dann ist es für mich auch irgendwann nicht mehr auszuhalten, dass ich das Gefühl habe, ich habe natürlich keine Beweise, aber das Gefühl entwickle, immer mehr, was sich immer mehr bekräftigt mit ganz vielen Mosaiksteinchen, dass hier einfach ein Trainerteam kommt, was hier wieder herkommt, hier jeder ein paar, was weiß ich, paar sechs-, siebenstellige Summen abkassiert und sich hier ein Lenz machen. Ganz ehrlich. Nur weil es früher jeder gemacht hat. Marvin, du hast letztes Mal vor ein paar Wochen geiles Dings getwittert. Sorry. Marvin hat letztes Mal was geiles getwittert. Klaus Augenthaler eingeschlafen. Also so, weißt du, das ist der Bundesliga-Spirit von früher. Da konntest du noch auf der Trainerbank einschlafen, weil du 190 Weizen gesoffen hast. Aber wenn die denken, das ist immer noch so, dann sollen die das wirklich, dann sollen die das woanders machen. Dann sollen die sich in Katar, dann sollen die im Trainingslager gleich da bleiben, in Abu Dhabi, und sich da einen Verein nehmen und das da ausklingen lassen. Da kann er hier, weiß ich nicht, da kann er denen was erzählen, die werden ihn vielleicht sogar noch ernst nehmen. Aber ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich habe keinen Bock mehr darauf, dass hier ein fauler Fettsack sich auf den Trainingsplatz stellt, der noch fertig vom Vortag ist, der eine gelbe Gesichtshaut hat und der mich nervt und mich schon noch angreift und so tut, als wäre ich schuld. Ich wäre schuld, dass die Eintracht so schlecht spielt, obwohl er viel, viel mehr Einfluss hat, aber was ihn natürlich alles nicht angeht. Also wir haben das ja vor ein paar Wochen, der Dennis und ich hatten, glaube ich, mal ein Gespräch darüber. Er tut ja bei allem so, als wenn er keinen Einfluss hätte. Also fragen Sie die Spieler, ja, wir müssen vielleicht einen Blog anrufen, wir müssen die Trikots wechseln, wir müssen.
So sieht's aus, ja.
Ich habe noch nicht einmal, ich sag's jede Woche, sorry, ich habe noch nicht einmal was von ihm gehört, so von wegen, ja gut, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Vielleicht hat die Verunsicherung von Seba auch mit mir zu tun. Vielleicht. Vielleicht habe ich bei Seferovic falsch reagiert. Vielleicht hätte ich die Fans nicht angreifen sollen. Vielleicht hätte ich im Sommer sagen müssen, ich brauche den und den Spieler. Vielleicht lag ich bei Katlec falsch. Vielleicht lag ich bei Gacinovic falsch. Vielleicht hätte ich ihn mehr unterstützen müssen. Vielleicht. Ich kann ihm eine ganze Wand zutätowieren mit irgendwelchen Sachen, die er falsch gemacht hat, wovon er noch nicht eine Sache gesagt hat. Nein, die Social Media. Der Fee setzt sich tatsächlich zu Hause hin, hat einen anonymen Facebook-Account und liest durch.
Ich glaube, das juckt den doch gar nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, das juckt den gar nicht.
Ja, er benutzt es.
Nur Sachen, die vorgeschaltet werden. Ja, ohne klar, Mist. Klar. Ich glaube, ganz ehrlich, der hat sich einmal im Leben damit auseinandergesetzt und seitdem wird es immer benutzt. Und das sind Schutzbehauptungen, aber ich denke, du hast vollkommen recht, wenn du den Kern der Aussage triffst und sagst, lass uns aufhören mit diesen Schutzbehauptungen, mit diesem nebensächlichen Quatsch. Lass uns auf das konzentrieren, was aktuell wirklich wichtig ist. Das ist auf der einen Seite, dass wir hier eine Einheit hinbekommen müssen und dass wir auf der anderen Seite diese Einheit auch auf dem Platz zeigen müssen, damit es nicht nur irgendwelche warmen Worten gibt, sondern auch irgendwann mal wieder Punkte. Und Punkte auch in dreifacher Hinsicht. Das muss das Ziel sein.
Und wie sieht dann eure Ausstellung denn für die zumindest schon mal für den Sonntag aus? Was ist euer Handeln im Sinne von, wen müsste man da einsetzen, damit es besser laufen könnte? Wie seht ihr das?
Ich würde Seferovic gerne von Anfang an sehen. Ich gehe jetzt auch von hinten durch. Regesel bleibt für mich auf rechts, Zambrano, Abraham. Wenn irgendjemand gesperrt ist, müsst ihr mir sagen, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Oschipka ist wieder da, oder?
Ja, ist wieder da. Ja.
Also haben wir Regesel und Chipka auf den Außen, Zambrano, Abraham, Radetzky, Doppelsechs, Stendera, Ayhan, rechts Gacinovic, in der Mitte Meier, links Ben Hatira, vorne Seferovic. Das wäre mein Aufstellung.
Ich vermisse Russ.
Zu Recht.
Der spielt auch nicht mehr.
Der ist, nein. Der macht Hochgeschwindigkeitstraining.
Aber ganz ehrlich, ich sehe es grundsätzlich ähnlich. Also für mich muss auf jeden Fall der ganze defensive Bund komplett zusammenbleiben. Ja. Oschipka wird reinrotiert, weil er ja jetzt wieder spielen kann. Ja. Ansonsten wirklich, mach keinen Scheiß mehr, ich habe keine Lust mehr. Defensiv muss alles stehen. Das bleibt jetzt bis zum Ende der Saison so, bis sich einer verletzt oder sonst irgendwas passiert. Ansonsten rückst du von Radetzky, Oschipka, Zambrano, Abraham, Regesel nicht mehr ab. Das bleibt das Konstrukt. Darauf musst du aufbauen. Du musst sehen, wie du weiter nach vorne arbeitest. Stendera sehe ich genauso. Ich hatte noch gedacht, du bist vielleicht Hasebe. Finde aber den Punkt mit Ayhan auf jeden Fall gut gegen seinen früheren oder was weiß ich eigentlich immer noch gehörigen Verein. Sollte man das vielleicht mal probieren. Fabian ist eine Person, über die muss man diskutieren. Er hat im letzten Spiel nicht mehr ganz so gut gespielt. Da macht Gacinovic vielleicht Sinn, aber ansonsten lasse ich Fabian drin. Und ansonsten definitiv Seferovic kommt wieder rein. Eigner, Oldtime-Sake und auf jeden Fall Meier. So muss es funktionieren.
Ich glaube, was bei Fabian halt auch so ein Punkt ist, dass der Junge halt einfach auch total verunsichert ist. Der lässt sich halt einfach von diesem ganzen Konstrukt einfach jetzt auch anstecken, was ja auch zu erwarten war. Und halt, wenn es zusätzlich auch noch auf dem Platz nicht funktioniert und die Leute halt auch nicht dahin laufen, wo er sie erwartet, dann ist er natürlich auch zusätzlich noch irgendwie verunsichert und dann kommen dann irgendwie ja, diese kleinen Fehler da noch rein.
Als Neuzugang in so eine Mannschaft reinzukommen, gerade wo jetzt in der Offensive alles hakt, ist auch nicht einfach.
Also ja, natürlich.
Nicht vorwerfen. Der muss jetzt erstmal ein halbes Jahr mitmachen, wobei das halbe Jahr wird ihn, es ist alles verloren. Also wir brauchen uns gar nicht über Weiterentwicklung von Spielern mehr uns zu unterhalten. Das ist stagniert alles. Die Saison
das Thema Weiterentwicklung, das können wir mal für noch ein komplettes Jahr in die Tonne drücken. Das wird uns auch im nächsten Jahr nichts.
Auf jeden Fall, wir können nur hoffen.
Aber das
dieses Jahr ist ja sowieso durch, aber auch nächstes Jahr nicht, weil du brauchst ja jetzt erstmal wieder um ein Jahr, wenn du die Klasse hältst, um überhaupt wieder in vernünftiges Fahrwasser sauber reinzukommen und dann kannst du über Weiterentwicklung denken.
Ja, also dass die Saison vorbei ist, das haben wir, glaube ich, aber euch schon im Oktober gesagt oder spätestens im November. Ja.
Das haben wir am dritten Spieltag schon gesagt.
Ja, danke schön, Marvin, was du eben sagst, sorry, was du eben sagst. Ja gecheckt. Ja. Genau, ich wollte es nämlich gerade sagen, alles, was wir irgendwie in der Hinrunde schon irgendwie nach ein paar Spielen gesagt haben, wo die Leute gesagt haben, wir meckern so viel, diese Sachen sind, und ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, ohne dass ich jetzt uns arrogant hier darstellen will, aber die haben wir alle gesagt. Die haben wir alle gesagt. Alles, was hier gerade passiert, haben wir vorausgesagt. Wir haben vorausgesagt, dass wir Matlung-Transfers tätigen. Bam, husch, die kommt. Wir haben vorausgesetzt, dass das Jahr verloren ist. Bam, fällt den Leuten jetzt auch plötzlich auf. Wir haben so viele Sachen gesagt schon. Ja, auch vorher waren wir die Doofen. Wir sind immer noch die Doofen. Ja, ihr sagt Rotweinbahn. Meine Güte.
Herr Basti regt sich auf.
Herr Basti, also, bewahren Sie Ruhe, sonst müssen Sie auch auf die Tribüne.
I cap.
Naja, nee, aber ansonsten, ich kann dem Basti ja da im Endeffekt nur zustimmen. Wie sieht es an solch, sind es bei euch mit der Aufstellung aus? Dennis, würdest du noch irgendwas anders machen oder im Grunde genauso
beibehalten? Nee, alles prima. Nee, also so hätte ich es auch gemacht. Mir gefällt die Position einfach auf der Doppel-6 einen anderen Spieler als Rusch spielen zu lassen, ob es ein Hasebe ist, ob es ein Eihahn ist, soll mir recht sein, ist mir Wurst eigentlich. Ich muss einfach sagen, von Russ habe ich echt die Schnauze voll. Hasebe war leider auch ein bisschen Fehlpass-Festival beim letzten Mal auf der Doppel-6. Ja. Haben wir natürlich auch viel verloren. Vielleicht sollten wir es wirklich mal mit dem Eihahn probieren und Hasebe mal wieder ein bisschen Denkpause geben. Können wir mal gucken, ja. Mhm. Aber Seferovic muss vorne meiner Meinung nach auch spielen, nach der Motivationsleistung zumindest. Ob jetzt alles gelungen ist, ist immer die andere Frage. Aber in dieses Konstrukt reinzukommen nach der Halbzeit und dann doch so eine Leistung zu bringen, schon Respekt.
Ja.
Und ich muss auch sagen, ja, er muss gelobt werden dafür, dass er so gut gearbeitet hat und hat sich nicht unterbringen lassen. Ist noch am Ball geblieben, gefällt mir gut. Also Daumen hoch, danke Seferovic dafür. Und jetzt lohn uns bitte mit einem Tor.
Ich sag euch was, Seferovic wird bald wieder treffen und dann stellt der Armin Fee sich vor die Kameras und ich garantiere euch das.
Ja, das war doch genau die Reaktion, die ich rausgezogen habe.
Ja, genau.
Sei still bitte, Bruder. Also sorry. Nee. Gut. Ja. Naja.
Gut. Da wir auch vor dem Berlin-Spiel nichts mehr hinkriegen werden, sollten wir da vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen, bevor wir auf die Tipps kommen. Aber im Prinzip gilt ja eigentlich für Berlin so ziemlich das Gleiche, nur dass du vielleicht in der Offensiven nochmal ein bisschen auf Berlin als Gegner einstellst, aber Abwehr auf jeden Fall.
Also für Berlin erhoffe ich mir gar nichts, ehrlich gesagt. Also die Berliner stehen so gut, die lassen sich bei ihr, der Platz ist eine Katastrophe dort. Die sind eingespielt da, die wissen, wie die mit dem Platz umgehen können. Die spielen einen Rumpelfußball, der trotzdem erfolgreich ist. Und das wird so ein typisches Spiel. Die Eintracht wird vielleicht sogar bis zu 16 Minuten mithalten und dann geht's batz, 2-0, zweimal Ibisevic. Also in Berlin rechne ich mir nicht mal die Chance auf den Punkt aus. Dann schon eher gegen Schalke. Weil Berlin ist für mich so wie ähnlich wie Augsburg. Augsburg Deluxe. Also die kicken auch nichts, aber die stehen kompakt und wir haben gesehen, dass uns gegen so Mannschaften überhaupt nichts einfällt. Und Hertha wird einen Teufel tun und uns Platz zum Kontern lassen. Dieses Spiel gegen Hoffenheim, was sie gemacht haben, war exemplarisch. Hoffenheim war da auch schon am Boden und die haben trotzdem, auch wenn die zu Hause gegen Hoffenheim gespielt haben, haben die ein Spiel tatsächlich gemacht, wo keine Mannschaft irgendwie einen Torschuss hatte. Und Hertha hat das Spiel durch einen unberechtigten Elfmeter, glaube ich, gewonnen. Und die Hertha, Hertha
hat auch in diesem Jahr noch nichts gewonnen. Das muss doch...
Gut, das spricht eigentlich für meine These aus.
Eigentlich dachte, die alle Aufbaugegner, genau, ja.
Nee. Aber wie gesagt, wenn dann muss der Knoten gegen Schalke platzen. Und dann. Es hängt ja auch davon ab, was gegen Schalke passiert. Wenn wir gegen Schalke gewinnen und die Eintracht hat irgendwie das Gefühl, da ist irgendwie was passiert, der Knoten platzt, dann können wir vielleicht sogar in Berlin die Euphorie mitnehmen. Wenn wir gegen Schalke sang- und klanglos verlieren und der Trainer wechselt, dann können wir auch eben durch einen neuen Trainer da vielleicht was holen. Also es hängt zu viel von Sonntag ab, als dass ich irgendwie eine seriöse Prognose machen könnte, sorry.
Ja, also ich denke auch, dass das eine baut definitiv aufs andere drauf auf. Ich kann nur sagen, mein Lebensgefühl, meine Einstellung, ich will nicht nach Berlin, zieht sich auch bei Spielen gegen die Hertha ganz klar durch. Und deswegen kann ich es nicht mit mir vereinbaren, dass wir hier ohne Punkte wieder nach Hause fahren. Also irgendwie ein Punkt muss drin sein, ja. Weil das ist echt ein Scheißverein. Dieser Rumpelfußball, weißt du, wenn du Bundesliga kannst du schlecht vermarkten, dann guck dir die Spiele von der Hertha an, die sind alle rotzig, die sind alle Kacke. Da willst du keinem neutralen Fußballfan, willst das auf den Bauch binden. Ohne Mist, das ist unansehnlicher Mist und da habe ich keinen Bock drauf und die Eintracht muss endlich mal zeigen, dass sie da einen Punkt holen können. Also ganz ehrlich, ich bin gegen kaum einen Verein so dagegen wie gegen die Berliner, aber mich nervt, dass die auf Platz 3 stehen und Rumpelkacke da spielen. Ja, nee, also keine Lust. Keine Lust, ey.
Ich auch nicht.
Dann lass uns doch mal die Tipprunde aufmachen. Wir fangen mit dem Schalke-Spiel an und machen einmal die Runde durch und dann Berlin und der Gast darf anfangen.
Okay. Weil ich es euch gönne, wird es also den Befreiungsschlag geben, sag ich mal. Ich sage ein 3-2 voraus.
Okay. Frau Alex fehlt, entschuldigt. Dann kommt der Herr Marvin.
Schwierig, schwierig. Also, gegen die Schalke einen Tipp abzugeben momentan, das kann halt echt in die falsche Richtung laufen.
Kannst ja auch für Schalke einen Tipp abgeben, aber dann kriegst du halt Ärger mit uns.
Ja. Also ich weiß nicht, wo es herkommen soll, auch zu einer ganz komischen Spielzeit. Am Sonntag um 19.30 Uhr, wer sich das ausgedacht hat, der gehört auch mit dem Handkäse beworfen. Aber ansonsten würde ich sagen, ich weiß auch nicht, wo es herkommen soll, aber 1-0 für die Eintracht. Im Zweifel irgendwie durch ein Eigentor. Keine Ahnung. 1-0 für die Eintracht. Ich weiß nicht woher.
Vielleicht weiß es ja der Herr Dennis.
Also ich sag auch, wir fangen hinten keinen, wenn aber wahrscheinlich vorne auch keinen schießen, gibt 0-0 wieder. Aber typisch ist einfach ein bisschen Sicherheit holen. Armin Fee hat mal wieder den Eintracht-Podcast gehört, hat gehört, wir müssen kompakt hinten stehen, hat völlig die Offensive vernachlässigt, 0-0.
Basti?
Ich hab, glaube ich, im Dokument 3-1 geschrieben für Schalke, da bleibe ich, glaube ich, auch.
Ich nehme den klassischen Sicherheitstipp, ein 2-1.
Ja, die Eintracht.
Ja, wenn 2-1 ist, dann ist für die Eintracht.
Olle, olle.
Ja, so, Berlin, gleiche Reihenfolge, Sascha?
Berlin, ja, also ich will auch nur ganz kurz anfügen, dass ich Hertha genauso scheiße finde wie ihr alle.
Yeah.
Und deswegen, ja, es gibt eine Serie, Frankfurt gewinnt auch da und zwar 1-0.
Torschütze. Da musst du aber regelmäßig hier zu uns in den Podcast kommen. Wenn das eintritt, dann.
Ja, wenn das hinkommt, ne?
Dann wird aus dem Basti Rakel ist Sascha Rakel und dann bist du hier. Herzlich willkommen.
Gut, Herr Marvin.
Ja, ich sag 0-0. Fürchterliches 0-0.
Fürchterliches 0-0. Das ist Mittwoch. Wann? Mittwochs 20.30 Uhr oder sind wir früher dran?
Nein, ich glaube, das ist um die Uhrzeit und wir werden zumindest den Herthanern einen Punkt abtrotzen. Das ist auch mal wirklich was, mit dem sich leben lässt.
20 Uhr.
Gut, also Marvin, ein fulminantes 0-0. Herr Dennis?
Ja, auf jeden Fall fangen wir kein Tor, machen aber sogar 2 vorne. Also 2-0 für uns.
Hervorragend. Herr Basti, Sie gehen damit.
Ich sag 2-0 für die Hertha, zweimal Ibisevic.
Du sagst 2-0 für Berlin, okay.
Das ist immer schlimmer hier bei dem, ne? Das ist ja ganz fürchterlich. Ich muss mir den Bazzi nochmal ganz genau angucken, ob der hier nicht Agent Provocateur ist oder sowas.
Aber ich habe jetzt zwei Siege getippt, also wenn ihr sechs Punkte holt und
dann tauschen wir, dann geben wir einen Basti zum HSV ab und kaufen dich dafür ein. Berlin, Mittwochs, 20 Uhr. Ach, was soll's, wir gewinnen 3-0.
Sehr gut, sehr gut.
Gut, sollen wir noch kurz über die künftigen Spiele des HSV sprechen?
Spiele oder Spieler? über die künftigen Spiele, ja. Wir spielen ja gegen dieselben Gegner im Grunde wie ihr, ne? Also,
was?
Wir haben ja auch jetzt.
Gegen
ja, wir
haben ja auch. 17, ne? Ja.
Nein. Jetzt in den nächsten, ich glaube, in den nächsten drei Spielen spielen wir auch gegen Schalke, Hertha und Ingolstadt.
Nächste müsste Ingolstadt sein, ja, genau.
Ja, das ist relativ ähnlich. Ja, Ingolstadt ist sehr unbequem natürlich. Hinspiel ging knapp 1-0 aus, weil Gregoritsch kurz vor Schluss einen abgefälschten Freistoß irgendwie reinmacht. Also mit viel, viel Glück und das wird natürlich auch wieder ein Krampfspiel. Ja, wie gesagt, also soll ich jetzt einen Tipp abgeben oder so? Ich weiß gar nicht, aber also wir werden uns, weil es ein Heimspiel ist, werden wir uns natürlich knapp durchsetzen. Irgendwie, ne? Also wer jetzt die vier Tore schießen wird, kann ich noch gar nicht sagen.
Knapp durchsetzen, vier Tore, alles klar.
Ne. Naja, aber wie gesagt, also im Allgemeinen, ich habe vor ein paar Wochen jetzt, wir haben ja auch einen schönen Podcast beim HSV, einen HSV-Talk, wen kennt, und da habe ich vor ein paar Wochen gesagt, also die Rückrunde im Allgemeinen vom HSV wird punktemäßig nicht so gut laufen wie die Hinrunde. Es wird aber dennoch klar reichen. Also wir werden am Ende so 36, 37 Punkte haben und das wird dann auch reichen, eben weil es drei Mannschaften geben wird, die deutlich schlechter sind, die diese Punkte nicht annähernd erreichen werden. Bis jetzt kommt es ja ganz gut hin. Und mit jedem Wochenende bzw. mit jedem Spieltag werde ich da so ein bisschen in meiner Meinung bestätigt. Also wenn wir jetzt also nicht gewinnen sollten gegen Ingolstadt, wie gesagt, noch mache ich mir da keine richtig große Angst, da ich eben nicht sehe, dass da Hannover und Hoffenheim und Werder und womöglich noch eine vierte Mannschaft da imstande sind, uns da noch in Punkten zu überholen.
Worauf ich bei euch ein bisschen neidisch bin, ehrlich gesagt, wir hatten vor ein paar Wochen die Diskussion mit Alex auch noch und Marvin und ich. Was bestätigt mich aber, dass bei euch zum Beispiel so Spieler wie Subotic im Gespräch sind, da können wir irgendwie, glaube ich, da könnten wir nicht mal mit der Schubkarre antanzen.
Ja, das, schon, das wird also ja.
Trotz allen Schulden, trotz allen Schreckensnachrichten, die man von euch immer wieder hört, muss ich sagen, dass der HSV trotzdem immer noch, glaube ich, ein Regal höher einkauft als die Eintracht.
Ja, so das, ja und, aber ob das so gesund ist, ist natürlich immer die Frage. Ne? Und ja, die es Frage gibt natürlich hier in Hamburg auch so viele Kritiker. Herr HSV hat ja jetzt dieses grandiose Leitbild herausgebracht, in dem sie da gerade so etwas gesagt haben, wie wir wollen junge Spieler hier ausbilden und weiterbringen und den Wert oder deren Wert steigern und zwei Tage später heißt es dann, wir wollen Subotic haben. Passt nicht so hundertprozentig zueinander. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, hier in Hamburg macht irgendwie irgendeiner immer noch eine Schatulle auf und es geht immer irgend noch etwas. Aber das ist, glaube ich, auch im Grunde die große Krux. Also wenn es diese potenziellen Geldgeber nicht gäbe, dann wären wir vielleicht schon viel früher auf einem guten Weg gewesen.
Genau, ja.
Und so hangeln wir uns da irgendwie ja immer von einem Punkt zum anderen und ein richtiges Vorankommen ist ja auch nicht. Aber du hast schon recht, also so ein Spieler wie Subotic, den würde ich natürlich gerne sehen. Auch wenn viele Kritiker sagen, irgendwie, hätte sein Zenit schon überschritten und sei viel zu alt und zu teuer. Aber dennoch, ein Spieler wie Subotic oder was jetzt eben auch heute irgendwie wieder rauskam, dass das wohl Interesse an Harnik da sei, die würde ich natürlich mit Kusshand nehmen. Ne? Ganz klar. Und solange wir über solche Spieler reden, irgendwie kann es dem HSV geldmäßig ja eben, wie gesagt, immer noch nicht so schlecht gehen.
Ja, ich denke, über Harnik können wir nochmal drüber reden, aber Subotic ist allein von seinem Standing halt her eigentlich auf jeden Fall eine Hausnummer. Ich sehe das für den HSV ziemlich positiv, muss ich sagen. Die haben sich für mich aus dem gröbsten befreit, aus den gröbsten Grausamkeiten und Und da muss ich wirklich sagen, das sieht eigentlich ordentlich aus, wenn ich auch schaue, guck mal, mit Nikolai Müller, da sind echt Spieler, die haben durchaus die Qualität. Und solange ihr nicht mehr ganz da unten reinkommt, könnt ihr euch vielleicht ein bisschen entwickeln. Vielleicht sogar unter Labbadia auch noch mal im Europapokal nächste Saison vorbeischauen. Würde ich nicht ausprobieren.
Ja, naja, das nun nicht. Aber wie gesagt, diese Saison, wir haben halt auch das Glück, dass wir immer mal wieder Spieler haben, die einfach einen guten Tag haben und dann irgendwie auch ein Spiel entscheiden können oder für einen Punkt sorgen können. Also es ist kein Spieler da, der irgendwie kontinuierlich alle Spiele gut durchspielt. Aber wie gesagt, mal ist Lasogga vorn und macht einen rein, dann haben wir den Rudnevs und mal hat auch selbst Nikolai Müller einen guten Tag oder der Holpi läuft mal wieder seine 20 Kilometer und rennt da alle um. Es ist schon auch viel Glück, aber dieses Glück hat man sich womöglich auch irgendwo erarbeitet, so 3 Euro in die Phrasenkasse.
Und da hat sich Marvins Mikro verabschiedet, hervorragend.
Yippie.
Yippie. Es war ja lange gut und jetzt musste es dann doch wieder kommen. Da Basti aber normalerweise Marvins Gedankenbruder ist, kann er wahrscheinlich den Satz ausführen, oder?
Ich was war denn der letzte? Das war bei mir ziemlich gestört, ich habe nur gehört. Also, okay. Wenn du mir sagst, aber was im Ansatz gesagt wurde, kann ich es bestimmt. Ich
habe es leider auch gar nicht verstanden.
Gut, also heute keine Gedankenübertragung. Gut, dann ist es so. Dann lass uns doch mal zu den Dummschwätzern kommen. Wir haben eine lange, lange Liste, wie absolut nicht zu erwarten war. Erstmal müssen wir noch die Auswertung von letzter Woche auflösen. Es standen ja letzte Woche nur 2 Kandidaten zur Auswahl und ihr hattet wieder die Möglichkeit abzustimmen. Ihr durftet wählen zwischen dem Herrn Basti, heute hier anwesend, und dem Herrn Fee. Und erstaunlicherweise haben sich 2/3 für den Fee entschieden. Basti, du bist damit offiziell nicht Dummschwätzer der Woche.
Yeah. Das Duell der Giganten.
Das Duell der Giganten. Genau.
Dennis, du machst es nicht besser, unsere Situation.
Großartig. Ich habe einen Dummschwätzer mir nicht überlegt, sondern er hat sich quasi für mich selbst qualifiziert, nämlich der Herr Lindemann von Sky, der am vergangenen Wochenende dieses wunderbare Spiel gegen den HSV kommentiert hat, der sowieso viel wahnwitzig dummes Zeug irgendwie erzählt hat, aber dann auch nicht in der Lage war, irgendwie auch mal so Spielerdaten richtig abzulesen. Da war nämlich dann irgendwann der Herr Stendera auf einmal 21, weil er ja die Rückennummer 21 trägt. Und dann war er auch nicht in der Lage, Stadiongrößen irgendwie richtig abzulesen, weil er war dann auch der Meinung, dass in die Commerzbank Arena ja auch nur 48.000 Zuschauer reingehen. Also total konfus von dem, was er erzählt hat, und dann noch nicht mal in der Lage, die Daten richtig abzulesen, ist irgendwie nicht das, was man da erwartet, und deswegen mein Kandidat als Dummschwätzer der Woche.
Ja, finde ich sehr berechtigt, weil Markus Lindemann ist, ich finde jetzt keine gute Bezeichnung dafür, aber er ist unterschätzt schlecht. Also dafür, dass er so schlecht ist, wird er eigentlich fast gar nicht irgendwie erwähnt, weil alle schimpfen immer nur auf Tone Taxis und Marcel Reif und die bekannten Leute. Aber Lindemann ist tatsächlich für mich, wenn ich sonntags irgendwie ein Spiel gucke und denke, der kommt mit die, boah, das ist ganz schwer zu ertragen, finde ich, weil er ist dermaßen langweilig drauf, der Typ. Also kann ich absolut verstehen.
Ja, also er moderiert sehr grauenhaft, und wie gesagt, man sollte eigentlich erwarten von so jemandem, dass er dann wenigstens in der Lage ist, den Kram vom Papier richtig abzulesen.
Hol meinen Bruder wieder rein, sonst sage ich nichts mehr.
Was ist denn hier los mit dem Herrn Marvin?
Also nochmal, um auf Lindemann zurückzukommen, völlige Zustimmung, einfach nur grauenvoll gewesen und definitiv sehr, sehr grausam, wenn jemand es nicht mal hinbekommt, Zettel abzulesen. Aber gut, können wir uns jetzt ewig drüber ärgern. Wir haben ja noch einige andere auf der Liste, die sicherlich den Titel auch verdient hätten.
Ja, der Gewinner der letzten Woche, der mich eiskalt geschlagen hat, ist wieder dabei.
Wie unerwartet.
Unerwartet. Also er ist gleich mit zwei Zitaten am Start. Einmal das, was ich gesagt habe, wo er sich totgelacht hat, dass es ja wahrscheinlich so weitergeht wie bisher, und natürlich für den Spruch, dass die Fans doch bitte zu Hause bleiben sollen. Was einfach, habe ich ausführlich gesagt, also brauche ich dazu nichts mehr sagen. Den anderen habe ich schon ziemlich, ich glaube, den habe ich direkt nach unserer letzten Sendung, habe ich den, glaube ich, schon nominiert. habe ich schon getwittert für die heutige Ausgabe, als der ruhmreiche VfL Wolfsburg mit dem Manager des Jahrhunderts Klaus Allofs, dem Trainer des Jahrzehnts Dieter Hecking und dem Weltfußballer Julian Draxler gegen den Rekord-Champions-League-Sieger KAA Gent gewonnen hat, hat Klaus Allofs nach dem Spiel gesagt, also Julian Draxler ist mit Sicherheit das Beste, was der deutsche Fußball zu bieten hat. Wo ich mir dann gedacht habe, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir Weltmeister geworden sind ohne ihn, aber zumindest in der aktuellen Lage, in der der VfL Wolfsburg sich befindet und auch Julian Draxler, es ist, ich sag mal so, es ist, bevor ich immer wieder hier ausfallen werde, aber es ist zumindest ein gewagtes Zitat, was ihn auf jeden Fall qualifiziert für diese Kategorie hier. Und ja, ich hätte jetzt eigentlich noch einen, aber den verkneife ich mir, weil er mir im Nachhinein doch eigentlich was Gutes, also er hat gut geredet, eigentlich wollte ich Hübner nominieren, weil er irgendwie sehr weinerisch rüberkam, aber eigentlich muss ich sagen, hat er sehr gut moderiert für die Situation und dass er da irgendwie in der jetzigen Lage hat er es gut moderiert, also streiche ich das wieder, aber wir haben ja jetzt trotzdem drei und wir kriegen, glaube ich, noch zwei dazu, weil ich ersetze nämlich den Bruno Hübner, was mir leid tut, dass ich ihn überhaupt nominieren wollte. Da tue ich dann Roger Schmidt nominieren für seine Aussagen und für sein Verhalten nach dem Spiel. Das dürfte jedem bekannt sein und wir können die ganze Sache ja ausführen, nachdem der Sascha seine Gastnominierung nimmt, weil die passt, glaube ich, ganz gut dazu.
Genau, ja. Ich habe das, wenn Roger Schmidt das A-Hörnchen ist, dann habe ich das B-Hörnchen gewählt. Also ich hatte mich für Rudi Völler entschieden, aus bekannten Gründen, die man ja nun nicht weiter ausführen braucht.
Das All-Time-Favorite, dann schreiben wir hin, Rudi Völler.
Das dynamische Du.
Weil wie immer, als ja, B-Hörnchen.
Rudi Völler könnte auch so ein Lebzeitpokal bekommen eigentlich, ne? Also
Rudi Völler müsste in der Therapie benannt werden irgendwie. Ja.
Die Rudi Völler Stresstherapie.
Ja, mit Charlie Sheen Engelmanagement.
Wobei man muss ja sagen, er hat das ja schon ganz geschickt gemacht. Er hat ja dann quasi das Interview selbst übernommen und er hat ja dann irgendwann quasi ja den Sky-Moderator interviewt.
Die geilste Frage, die er dem Sky-Moderator gestellt hat: Ja, was haben Sie denn mit dem Roger Schmidt? Warum reden Sie denn über den Roger Schmidt überhaupt? Ja, warum denn? Weil es darum geht, du Otto. Was ist los mit dir? Der hat doch alles gesehen schon, also dass der ja, immer auch so ausrastet.
Aber auch seine komplette Argumentationskette, also dann immer schon wegen, ja, da haben sie recht, aber trotzdem ist es.
Ja, genau. Und wer hat denn mehr geschadet, als und dann dem Schiedsrichter noch zu unterstellen, dass er
den Elfmeter
dann extra nicht gepfiffen hat. Also.
Ja, macht man doch so.
Und dass er dann noch zum Moderator dann sagt, ja, hier, ja, jetzt mal nicht nach der wenn die Kamera aus ist, so hier, genau, ah, Rudi genau. Und so weiter und so fort. Ja. Weißt du, das fand ich auch lustig, ja. Wie er das dann so gemacht hat. Naja, der Rudi ist halt schon ein ganz besonderer Mensch, ja.
Ich muss noch viel von dir lernen, Marvin. Du machst es viel besser als ich mit diesen Umschreibungen, weil ich setze mich immer in die Nesseln und du machst es einfach hervorragend. So wie wenn du irgendwo zum Essen eingeladen bist und willst nicht unhöflich sein, wie schmeckt das Essen? Ja, zumindest interessant.
Und spaßig auch von diese Nominierung hat mich erreicht von Jesus. Ein guter Bekannter hier des Eintracht-Podcasts, der gemeint hat, der Herr Rangnick, der hat aber auch lustige Sachen erzählt, und zwar bei Sky 90 und bezieht sich konkret darauf, wie der Red Bull in den Ernährungsplan passt. Habt ihr das mitbekommen, was er da gesagt hat?
Ja. Nee, also nachdem ich den Doppelpass gesehen hatte, da war es schon zu.
Da war dein Ernährungsplan durch.
Ja, also bei Sky 90 hat er nämlich gesagt, auf die Frage, wie denn Red Bull in den Ernährungsplan passt, es wird gezielt eingesetzt und gezielt getrunken in unserer Mannschaft. Wir haben Nahrungsergänzungsmittel, in die Red Bull einfließt. Natürlich werden wir nicht täglich in Unmengen trinken, das ist auch klar, aber wir werden es eingebaut in die zusätzlichen Dinge, die wir in der Mannschaft nehmen, immer wieder zur Verfügung stellen.
Bitte, was?
Ey, ganz ehrlich, wir haben langsam bei unseren Fipsi-Lamm-Tweets und das ist ja, also langsam ist echt eine Grenze erreicht. Also, dass du da so einen Werbetext vorliest, was ja. Absurdes, dass da keiner da sitzt in der Runde und da war doch wenigstens Manuel Andrack in der Runde. Dass der
ja, sagt, genau.
Sorry, also bis hierhin. Also, du hast, glaube ich, mal irgendwann vor Wochen oder vor Monaten auch einen guten Vergleich gebracht. Ralf Rangnick ist sowieso schon der Bernd Lucke des Fußballs, nach dem, was er da alles rausgehauen hat. Das ist nicht von mir, das hast du irgendwann mal gesagt. Ja, das hab ich gesagt, ja. Nein, und dazu kann man auch stehen, weil Ralf Rangnick ist auch, ich glaube, der hat auch langsam den Planeten Realität so ein bisschen verlassen auch. Also da ist in seiner Hybris drin, das ist...
Der hatte bis jetzt zu viel Red Bull getrunken, glaube ich, oder?
Genau, also das wäre jetzt auch meine Aussage gewesen. Der hat tatsächlich, glaube ich, einen Schluck zu viel Red Bull getrunken und der ist, weil das, was du eben gesagt hast, Marvin, also das, ich kann das gar nicht glauben, dass das wirklich stattgefunden hat. Also ihr hört mich jetzt echt fassungslos. Also.
Ich glaube, der Felix Neurer hat ihn schon mitgenommen auf irgendeinen anderen Planeten oder so. Ja, die unterschießen,
irgendwann stimmt, schießen Red sich Bull scheint den Leuten da allgemein nicht gut zu bekommen.
Nee, der Felix
nicht. Stimmt. Alter.
Junge. Nein. Nee, aber du meinst nicht Neureuth, du meinst Baumgartling, oder?
Baumgartner. Ja, Neureuther, Baumgartner. Ich hab's mit anderen Sportarten nicht so. Nee, Baumgartner.
Irgendein Felix.
Christian Erlinger.
Ja, dann haben wir doch diesmal eine lange Liste mit 6 Nominierten. Auch diese Woche könnt ihr wieder abstimmen. Alle Links und natürlich auch die Abstimmung findet ihr unter eintracht-podcast.de. Dann bin ich mal gespannt, wie nächste Woche die Platzierungen sind. Dann kommen wir zu unserer zweiten neuen Lieblingsrubrik, nämlich die Empfehlungen. Ich empfehle ganz klar aus von weiß.com aus dem Sportbereich den Artikel zur Social-Media-Fähigkeit der Eintracht. Wunderbar geschrieben. Auch da ein durchaus uns bekannter Fall bekannt unter dem Hashtag Team Marvin. Und auch noch so ein paar dezente Hinweise und Vergleiche, also finde ich schon recht spannend, sich das mal anzugucken. Ist gut geschrieben, braucht man nicht lange zum Lesen, klare Empfehlungen meinerseits.
Team Marvin, wir kommen in die Weiß, werden wir erwähnt, die Leute hören uns schon in Lissabon, also ich würde sagen, läuft
bei. Ja, ich merke schon.
Genau, die Internationalisierung des Eintracht-Podcasts schreitet voran.
Scheiße, jetzt habe ich den Tweet habe ich versaut. Ich habe es schon retweetet.
Ja.
Gerade im Hinblick auf die Internationalisierung, René. Ja, das müssen wir so
zusammen. Genau, musst du noch einen nachlegen.
Ja.
Ja. So sieht's aus. Und dann musst du aber auch dein Profilbild ändern und musst dann auch so eine Lahmgedächtnispose einnehmen.
Ja, von mir gibt's einen Hinweis. Gestern Abend lief im Ersten die Story im Ersten die Fußballmafia. Blatter ist vergiftetes Erbe. Richtig gute Doku, meines Erachtens nach. Sehr, sehr sehenswert, wenn irgendjemand wieder hier hochkommt, hier aus den Tiefen seiner Sinnlosigkeit hier sich hervorhebt und vorwirft, ja, für was denn irgendwie die GZ-Gebühren immer ausgegeben werden, ja. Das sind ja die gleichen, die über die ganzen Reichsbürger, die dann immer rumkrakehlen. Guckt euch das an, sehr gut gemachte Doku. Dafür bezahlt man das Geld für lange Recherche, für intensive Recherche und für eine Doku, die es sich wirklich lohnt, gesehen zu werden in der ARD-Mediathek. Wir hauen den Link raus.
Ja. Weißt du, ob das wieder aus der Mediathek rausgenommen wird?
Nee, so schnell nicht.
Okay, gut.
Es gibt aber auch gewisse Wege.
Nee, ich meine jetzt nur, weil dann würde ich halt gucken, ob es sonst irgendwo ist zum länger verlinken, weil manchmal werden die Dinger ja auch nach 7 Tagen da rausgenommen, aber
nee,
also dann nehmen wir erstmal den Mediathek-Link.
Genau.
Gut, was haben wir noch?
Ich habe am Donnerstag kommt die neue 11 Freunde raus. Die kann man eigentlich, weil wir jetzt länger keine Sendung haben, empfehle ich jetzt schon mal blind, weil die ist eigentlich in den letzten Wochen wieder ganz gut geworden, die 11 Freunde. Dann habe ich angefangen, die Biografie von Kevin Prince Boateng zu lesen. Ich muss sagen, es ist ein streitbarer Spieler, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin irgendwie eigentlich ein großer Fan von ihm. Ich mag ihn irgendwie als Typ, auch wenn es viele vielleicht nicht verstehen werden. Und das Buch fängt auf jeden Fall ganz interessant an. Also es gibt schon Ausschnitte, das kann man jetzt vorbestellen. Und die Ausschnitte, den Link, den ich da reingemacht habe, da kann man schon so ein bisschen sehen, worum es geht. Mhm. Das empfehle ich euch auf jeden Fall, das kann man sich mal informieren darüber, weil die Bild-Zeitung es wieder so ein bisschen probiert, in die Skandalschiene zu bringen, aber es stimmt gar nicht. Also es ist, wie gesagt, er erzählt coole Anekdoten, zum Beispiel wie Jürgen Klopp ihn in Dortmund begrüßt hat, wo so Sachen geschrieben werden, die ich ganz interessant finde, wo aber eigentlich das Bild von Jürgen Klopp so bestätigt wird, weil ich eigentlich ein einigermaßen positives Bild von Klopp habe, wie er so Spieler mitnimmt, wie er mit denen umgeht, dass er die Sprache der Spieler spricht, sind jetzt keine Skandale drin, aber ich finde so ein bisschen, dass man so ein bisschen in diesen Fußballzirkus so reinschnuppern kann, wie die Leute da miteinander umgehen, finde ich eigentlich immer interessant. Gerade von ihm, weil er mit Sicherheit auch viel erlebt hat. Er war in Portsmouth irgendwie, er hat ja schon viel durchgemacht und keine Ahnung, auch schwierige Phasen.
Getreten, ja, genau.
Ja, genau. Das wird auch beschrieben, wo dann die Leute ihm, also wo quasi die feinen Herren der Mannschaft, Hashtag die Mannschaft, und bestimmt war Fipsi Lahm auch mit damals wahrscheinlich noch per SMS, lieber Kevin Prinz, gerade im Hinblick auf die nächste WM danke ich dir für deinen Tritt gegen Michael Ballack, weil ich bin jetzt Kapitän. Auf jeden Fall gibt es Gerüchte, dass viele Spieler sich bei ihm bedankt haben. Und auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt. Also das ist schon auf jeden Fall sehr vielversprechend. Dann habe ich noch, wenn Leute gar keinen Bock auf Fußball haben, was mir vorhin vor dem Podcast gut Laune gemacht hat, damit, und heute bin ich ja nicht ganz so eskaliert, Gott sei Dank, was mir vor dem Podcast gut Laune gemacht hat, war in Fechenheim, gibt es Matilda Glaskuchen, das ist ein hessisches Startup-Unternehmen, da kann man so Glaskuchen mit verschiedenen Motiven kaufen und dieser Kuchen schmeckt so überragend, eignet sich sehr gut auch als Geschenk, weil man kann ihn bedrucken.
Habe ich mich echt gefragt,
gerade im Hinblick auf die Verfettung der Eintracht-Podcast-Hörer ist das ein sehr wichtiger Bestandteil.
Ich hab von einer sehr besonderen Person geschenkt bekommen und hab's vorhin gegessen. Es schmeckt so überragend und deswegen habe ich okay. Gute Laune.
Also das war quasi...
Nachdem ich hier schon Gesichtsmasken und alles empfohlen habe, habe ich gedacht, das empfehle ich euch auch. Weil okay. Da kann
man auf jeden Fall also das hat Dennis dir also quasi als Entschuldigung für das verpasste Essen mitgebracht. Jetzt wissen wir es auch.
Nein, eben nicht. So sieht's aus. Der Dennis hat mich in die Arme einer anderen Frau getrieben, die mir...
Oh Gott. Ja.
Okay, alles klar.
Gut. Okay. Also wir haben was zum Lesen, wir haben was zum Anschauen und wir haben was, was uns in die Arme des nächsten Fitnesstrainers treibt, hervorragend. Damit haben wir doch alle Punkte bedient.
Und wir haben wieder immer was zu lachen hier, das ist doch am wichtigsten. Ja. Das ist auch, ganz ehrlich, das ist doch auch gut, weil die ist doch alles momentan angespannt genug, da können wir uns wenigstens teilweise hier ein bisschen amüsieren, finde ich. Das finde ich ganz gut. Ah, ja.
Aber ich glaube, in ein, zwei Wochen werden wir dann lachen, wenn der Horst Held hier aufschlägt.
Bitte nicht.
Und AfD kriegt einen 5-Jahres-Vertrag.
Ja, ja. Yeah. Ah ja, passt bloß auf. Ich glaube echt, dass Horst Helds Chancen, nachdem er jetzt hier von Schalke weggelobt wurde, dass die exponentiell bei uns steigen. Und was ich noch ganz kurz sagen will, um nochmal ganz kurz zum normalen Bundesliga-Geschäft zurückzukehren, wenn du siehst, wer der Nachfolger wird von Heidel hier bei Mainz, ne? Und zwar ist es der Ruven Schröder, dass der ohne zu zucken Werder Bremen verlässt, zeigt auch, was es für ein Paradigmenwechsel in der Bundesliga gegeben hat, dass mittlerweile ein Job in Mainz potenziell interessanter ist als einer in Bremen. Will ich einfach nur mal so hinstellen, kann man auch mal irgendwann mal drüber reden. Aber wir haben ja heute schon
Arbeit in Mainz.
Ja. Ja, auf jeden Fall eine Arbeit. Genau, wir haben ja jetzt aber schon eine Sendung, die lang genug ist. Und über Held können wir uns auch in 2 Wochen unterhalten.
Wobei, genau, bei Held muss ich ganz kurz was anmerken. Wir haben ja schon gekritisiert, eigentlich nicht haben wollen, aber hast du das Bild gesehen letztens mit der Zigarette?
Ja.
Also da muss ich sagen, da hat er sich in mein Herz geraucht mit dem Bild.
Ich dachte, das geht immer nur in die Lunge. Gut, aber das Thema Held vertagen wir, weil der Held sich noch ein bisschen länger. Genau.
Sehr gut.
Lieber Sascha, wir danken dir für das Mitmachen in dieser wunderbar illustren Runde. Wie gesagt, wenn deine Tipps auch nur annähernd richtig sind, dann tauschen wir dich gegen den Basti ein.
Nein, das darf auf keinen Fall passieren. Also dann sollen lieber die Tipps falsch sein. Nee, Quatsch. Ich gönne euch natürlich jeden Erfolg. Da ihr jetzt beide Spiele gegen uns absolviert habt, könnt ihr ruhig alles gewinnen. Und ich bedanke mich natürlich, dass ich hier erstmals zu Gast sein durfte. Ich hatte ein paar technische Schwierigkeiten. Macht nichts. Ich habe aber auch sehr gerne zugehört und muss ja auch nicht immer was sagen. Und die Einlaufmusik von Basti, also habe ich durchaus erkannt. Ted DiBiase, Million Dollar Man, fand ich sehr, sehr gut. Kleiner Hinweis auf meine Wrestling-Fan.
Also da merkt man, dass du auch ein alter Wrestling-Fan bist, aber es ist von Shane McMahon gewesen, der gestern nach über 6-7 Jahren, ja. Er ist seit über 6-7 Jahren gestern wiedergekommen und ich stand, ähnlich wie bei AJ Styles, stand ich senkrecht auf der Couch gestern, als ich fast eingeschlafen wäre. Ich durfte den Marvin nicht anrufen oder anschreiben, weil er es noch nicht gesehen hatte und da musste ich mit meinem Ausrasten alleine bleiben, aber hat mich auf jeden Fall dazu veranlasst, die Musik. Und ich empfehle es jedem, das sich auch anzuschauen. Ganz kurz, also wer sich einigermaßen für Wrestling interessiert und weiß, wer Shane McMahon ist, der muss die aktuelle Raw-Ausgabe schauen, weil die Reaktionen vom Publikum auf seine Rückkehr gestern, die haben selbst ihn, ein abgebrühter Wrestling-Funktionär, die haben selbst ihn überrascht, dass er eigentlich eine lockere Rolle spielen wollte, aber plötzlich mittendrin angefangen hat, fast zu heulen und sich erstmal für die Reaktion bedankt, was eigentlich gar nicht zu seiner aktuellen Rolle gepasst hat. Also sehr, sehr geil auf jeden Fall.
Sehr gut. Ach, guck mal, da muss ich ja gestehen, dass ich das doch nicht so richtig gehört habe. Aber dennoch, Wrestling hat durchaus seine Daseinsberechtigung.
Genau, wenn... Ich
den,
sehe
den
es.
Hintergrund seiner Musik, also warum überhaupt Shane McMahon diese Musik hat, die lag durchaus in Ted DiBiases frühere Musik begründet, aber um das irgendwann mal aufzudröseln, kann ich euch später mal erzählen.
Genau. Wer ähnlich wie ich einen Wrestling-Podcast mit Marvin und Basti in den Hauptrollen haben möchte, der schreibe das doch bitte mal sehr vollumfänglich und motivierend in die Kommentare unter eintracht-podcast.de zur aktuellen Folge.
Da hat der Sascha ja vielleicht dann auch das eine oder andere mit zu tun. Okay, alles klar. So.
Gut, es ist wieder eine lange Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Mitmachen. Wir danken allen Hörern für das wöchentliche Anhören und Erfordern der Folgen, vor allen Dingen auch über die deutschen Grenzen hinaus. Herr Basti durfte ja am Wochenende die Jungs von den San Francisco Bay Eagles treffen.
Ja, stimmt. Grüße nochmal. Das war echt lustig. Auch wenn ich, Gott sei Dank, das war meine letzte Erinnerung an den ganzen Abend. Gott sei Dank war ich
da noch klar. Das konnte man dem Bild ansehen. Also wenn man da jetzt das Bild von Horst Held daneben stellt mit der Kippe, das ist schon...
Deswegen hat er sich ja mein Herz geraubt.
Ja, ist schon klar. Wir danken auch allen, besonders den Hörern, die uns auch in diesem Monat, weil der Monat ist ja quasi jetzt auch schon fast rum, über die Patreon-Kampagne unterstützt haben. Wer sich das noch angucken will, findet auch dazu den Link auf unserem Blog bei der aktuellen Sendung. Und ja, nächste Woche Dienstag schaffen wir nicht und Mittwoch ist schon wieder Fußball. Wir peilen mal den Donnerstag an, aber wer genau wissen will, wann wir aufnehmen, einfach mal die Social-Media-Kanäle im Auge behalten. Da kommt auf jeden Fall irgendwie dann eine Info. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche und ein schönes Fußballwochenende. Wir sind raus. Macht's gut.